Du hörst die Aufzeichnung der letzten Sendung.
Hier ist das Talkradio für Deutschland.
So, einen wunderschönen Freitag, den 13. wünsche ich euch. Hier ist Radio Deutschland 1. Mein Name ist Alex und ihr hört die Sendung Hier spricht das Volk. Ihr könnt anrufen natürlich und eure Meinung loswerden zu allen möglichen Themen, aber natürlich auch zur politischen Lage. Und da hat sich ja tatsächlich diese Woche wirklich wieder einiges ereignet an den Tankstellen. Sind die Preise nach oben gegangen, im Iran tobt der Krieg und auch in Deutschland gibt es eine Menge neue interessante Themen, über die wir sprechen können. Noch haben wir keinen Anrufer. Ihr könnt anrufen über die Telefonnummer 0651 4686 3x die 3. Und bis es soweit ist und wir die ersten haben, spiele ich Musik. Wir hören den Maxi-Hit der Woche von Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Und ihr ruft also an 0651 4686 333. Ocean's Voices oder Ocean Voice hieß der Song jetzt übrigens gerade von Umet Özkan. Özkan muss man vielleicht aussprechen. Nicht Özkan, der Özdemir ist ein anderer, also Umet Özkan. Ja, also jetzt kommen wir von den Ocean Voices tatsächlich zu den irdischen Voices, denn wir haben einen Anrufer. Hallo und guten Abend.
Ja, ist der Heinz. Schönen guten Abend.
Ja, Heinz, ich grüße dich. Herzlich willkommen. War heute ein bisschen schwierig mit dem Start der Sendung. Jetzt, ich hätte auch gleich was ganz Nazimäßiges gespielt, aber leider kommt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr dran. Aber wir haben gleich noch einen Anrufer. Wahnsinn, jetzt geht's los. Hallo, wer ist dran?
Ja, schönen guten Abend, Alex, der Guido.
Ja, Guido, ne? Ja, die arbeitende Bevölkerung, die hat erst immer so ab 22 Uhr Zeit anzurufen, ne?
Ja, ich finde es eigentlich auch traurig.
Die Leistungsträger.
Ich finde es auch traurig, dass sich keiner dazu imstande sieht. Im Chat wird dann noch gelabert, es rufen immer dieselben an, aber wenn sie nicht anrufen, sehen wir gerade das Ergebnis.
Ne? Ja, aber selber anrufen tun sie ja auch nicht, ne? Muss man dazu sagen.
Ja, genau, das ist nämlich das eigentliche
Problem. Das ist das Problem. Und die Zufriedenen rufen ja leider auch nicht an, ne? Oder habt ihr beide irgendwas Positives zu vermelden?
Also ich jetzt gerade nicht.
Gerade nicht
ist es gut. Es gibt ja auch nichts.
Nein.
Also wenn man wirklich abwägt, ich weiß nicht, wie es beim Guido ist, vielleicht brummt der Laden da, aber ich könnte jetzt, um mal die vielleicht mal darauf ganz kurz einzugehen, wir waren jetzt bei, also Essen jetzt mal letztes Wochenende.
Ja.
Und in einer Gastronomie und da war es dann so, da haben wir vor, ist jetzt schon länger her, ich glaube im Sommer oder so, haben wir für das, da gibt's dann am Wochenende immer kaltes Buffet, also kalt und warm und so, auch ganz gut gemacht und alles, haben wir 13 Euro bezahlt und diesmal pro Nase 22 Euro, das war das eine. Mhm. Und dann habe ich mal mit dem Schäfer gesprochen, ich sage immer, meinst du denn, da kommt noch jemand? Und da sagt er auch, es ist schwieriger geworden, ich glaube bei 22 Euro pro Nase, ja, da geht's ja schon los, ne? So, und die haben umgesattelt, die haben jetzt tatsächlich Veranstaltungen, die haben eine kleine Bühne aufgebaut, machen da jetzt regelmäßig Veranstaltungen, habe ich mich schon angemeldet, habe gesagt, jo, da komme ich vorbei, ne? Also ist auch für Ältere schon was dabei und so weiter. Also die haben jetzt schon dadurch, sage ich jetzt einfach mal, halten die sich über Wasser, weil die sagten, also nur von der Gastronomie können sie gar nicht mehr leben, weil das ist ja Wahnsinn, ne? Was die auch schon allein jetzt an Einkaufspreisen da haben, die Sachen einkaufen und. Personal will auch mal mehr Kohle haben, kriegt man auch keinen mehr so richtig, der arbeiten will am Wochenende. Und also die haben richtig zu kämpfen. Ich meine, da ist der Guido ja noch gut dran, ne Guido?
Ja, weiß ich nicht. Guido, musst du vielleicht auch schon Kindergeburtstage veranstalten?
War ich sogar. Du, ich habe noch eine Kegelbahn. Das sind noch ab und zu Kindergeburtstage da.
Ah. Ich habe kurz vor der Sendung die neueste Schlagzeile bei der Bild gelesen über die AfD. Was war natürlich ein bisschen negativ mit der Überschrift, dass die AfD jetzt die Dorfkneipen kapern möchte. Kapern, also wie entern, sozusagen wie Piraten. Mhm. Die AfD hat jetzt die Idee, sie haben das wohl schon in zwei Dörfern irgendwo in Deutschland ausprobiert, in Westdeutschland. Die wollen also jetzt sozusagen, und das ist wieder perfide, diese Nazis überlegen sich ständig was Neues, die wollen also jetzt die stillgelegten Dorfkneipen übernehmen. Die von der AfD, muss man vorstellen.
Ja, ja, also, doch schon mal was.
Und wollen die wieder eröffnen. Und dort wollen die also Bier ausschenken und Bratwürste verkaufen. Corona-Testzentren wohl nicht, schon jedenfalls in dem Artikel. Aber jedenfalls wollen sie Bratwürste, Bier verkaufen. Sie wollen auch so Seniorentreffen machen etc. Und natürlich auch ein bisschen über Politik sprechen, auch so Veranstaltungen machen, Gäste einladen, Buchlesungen etc. Da muss natürlich der Staat jetzt zur Rettung unserer Demokratie sofort einschreiten. Sie haben wohl ein Papier, ein Strategiepapier erarbeitet, in dem auch drin steht, dass wohl mit den von den Behörden mit Widerstand zu rechnen sei. Und ich meine, das wird ja dann interessant. Da wird es dann die ein oder anderen Dörfer geben, wo dann zwei, drei Leute demonstrieren für unsere Demokratie, dass also die Dorfkneipe nach 10 Jahren nicht wieder eröffnet werden darf, weil die wird dann braun und nazimäßig. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine schöne Strategie. Wahrscheinlich kann man die günstig anmieten. Es ist wohl auch so ein bisschen.
Das ist eine gute Idee,
finde ich. Ist eine interessante Idee natürlich auch, ne?
Ja, klar.
Also jetzt vom Wahlkampftechnischen abgesehen natürlich auch, ne? Aber generell ist es natürlich auch eine soziale Aktivität. Da muss sofort der Verfassungsschutz, ich meine, das ist eindeutig rechtsradikal, eine Dorfkneipe aufzumachen. Das muss ich.
Ja, aber die tun was für die Wirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Ja, oder ob da so viel Geld bei rumkommt, weiß ich jetzt nicht. Aber die Idee ist wohl auch, dass die Wahlkreisbüros dafür sozusagen verschwinden. Dass quasi die Kneipe des Wahlkreisbüro wird. So habe ich so ein bisschen rausgelesen. Also dass die Kosten, die halt für dieses Wahlkreisbüro.
Ist eine super Idee.
Ist eigentlich eine super Idee, ne? Weil ich meine, das Gute mit dem braunen, nee, Quatsch, nee, ich bin ja ganz seriös. Also das Gute mit dem Angenehmen verbinden, ja. Und natürlich werden auch neue Zielgruppen erschlossen. Der Bratwurst-Fan, ja, der Fleischfresser, als auch der Alkoholiker. Aber Spaß beiseite, ich finde es natürlich tatsächlich eine tolle Idee, weil die in vielen Dörfern sind ja die Dorfkneipen zu, Metzger und andere Sachen mittlerweile auch. Und generell ist es eine Sache, natürlich hat das Ganze ein Geschmäckle, natürlich wird sofort ein Aufstand sein. Die SPD möchte dann bestimmt auch gleich bald Kneipen aufmachen.
Natürlich.
Man darf die geschlossenen Kneipen sozusagen nicht den braunen Mob, dem Abschaum von unten überlassen. Und da bin ich mal gespannt, was da so die Reaktionen sind. Man wird bestimmt gleich irgendwas finden, dass das nicht möglich ist, dass es nicht Parteigelder veruntreut oder sonst irgendwas oder dass da behördliche Auflagen kommen, dass nur Bier nach deutschem Reinheitsgebot und nicht nach 1933er Braurecht ausgeschenkt werden darf oder sonst irgendwas.
Ja, aber das Ordnungsamt wird da außen eingehen, da kannst du sicher sein.
Alle 3 Minuten eine Kontrolle.
Ja, wird dann diskret eine Ratte mitgenommen, die wird dann diskret irgendwo unterm Tisch da irgendwo laufen gelassen, ne? Und dann zack, schon musst du wieder zumachen.
Ne? Ja, mein Gott.
Und dann werden die Schlägertrupps losgeschickt, die verwüsten dir den Laden. Und dann hat sich das Thema auch erledigt.
Das genau. Ist natürlich auch möglich. Also da
die Gäste werden bedroht und alles sowas. Ja, da gibt's genug. Also wir können ja mal Tipps geben. Da gibt's ja genug, um das zu verhindern, ne?
Ja, gut. Aber da muss man sagen, für die Antifa ist es natürlich auch eine logistische Herausforderung. Das ist ja fast wie ein großer Angriff auf Deutschland. Ja, wenn Tausende von Dorfkneipen aufmachen, ja, das ob das die Antifa nicht logistisch hinkriegt, dann weiß ich gar nicht.
Schwierig.
Ne?
Aber auf jeden Fall nicht mit der Massen, mit der Menge dann. Ne?
Ja, da müssen manche ihren Job wahrscheinlich kündigen, damit die rund um die Uhr, ja, und das ist ja wirklich, das ist, finde ich, also eine sehr interessante Idee. Es weiß ich nicht, ob das wirklich kommen wird, aber alleine schon diese Schlagzeile wird jetzt wahrscheinlich schon wieder viele von den Altparteien aufschrecken und sagen, um Gottes Willen, meine Dorfkneipe steht leer, können wir da nicht einen erneuerbaren Energientreff draus machen, ja, wo wir häkeln und Sonnenblumen anpflanzen oder sonst irgendwas. Also finde ich eine spannende Entwicklung natürlich.
Aber die dürfte so natürlich nicht umzusetzen sein, Alex.
Ja,
weil, erzähl mal. Das ist natürlich eine finanzielle Herausforderung dann auch für die AfD. Das heißt, die müssen zuerst mal ein Gewerbe anmelden. Ja, damit sie da irgendwas machen dürfen, mit allem, was dazugehört, Steuer, Zwangsversicherung bei bei der GEMA, bei der Berufsgenossenschaft, bei der Handwerkskammer, ja, und das ob das die AfD finanziell stemmen würde.
Doch, ich denke schon. Die haben schon Kohle genug.
Naja, aber das sehe ich also auch schon als Problem tatsächlich, Heinz, weil da hängt eine Menge Zeugs dran, ja. Und dann ist der Ortsverein natürlich hauptsächlich mit solchen Sachen oder das Wahlkreisbüro, ja, die Mitarbeiter sind. Und dann heißt natürlich in der Presse wieder, so wie jetzt auch, SIF und Vetternwirtschaft und Steuergeldveruntreuung.
Ja, da rufst du einfach die Werte, die zugemacht haben aus Geldgründen, ja, die unterstützt du einfach. Die rufst du wieder auf den Plan und sagst, könnt ihr wieder aufmachen und dann werden da hintenrum so ein paar, ne, also das ist ja auch eine organisatorische Frage oft. Ja, gut, ist ja oft eine organisatorische Frage und so.
Ja, das ist auf alle Fälle aber ein sehr, herausfordernde Idee.
Aber eine
ja.
gute Idee, finde ich.
Ja, die Idee finde ich auch spitze. Ja, ich meine, das ist mal endlich was für die Gemeinschaft gemacht wird. Und das ist natürlich eine große Gefahr für unsere Demokratie, wenn die AfD sich über diesen Umweg der Dorfkneipe des Biertrinkens sozusagen in die Herzen der Menschen trinkt, sozusagen, ja. Bratwurstet, ja.
Ja, und überleg mal, die ganzen Rentner, die suchen doch jetzt alle ein Zuhause. Ist doch klar, die sitzen zu Hause jetzt vereinsamt.
Ja, und die wählen ja alle Union, dann wählen die eventuell alle blau, stell dir mal das vor. Oder ja. Wie der Hasselhoff sagt, braun.
Ja, genau, blau gibt's ja nicht, es gibt ja nur braun, genau. Ja, ja. Nee, überleg mal, was da, also das ist so, das kann eine Lawine lostreten.
Ja, aber ich sehe auch, bin auch da eher der Bedenkenträger wie der Guido, ja. Die Frage ist natürlich, ob man das vielleicht auch so als Verein gründen kann, ja. Vereine kann man ja schlecht verbieten, wie man weiß. Und dass man da einen sogenannten Verein zur Förderung unserer Demokratie und der bürgerlichen Gemeinschaft gründet, e.V.
Das ist auch eine gute Idee.
Ja. Und dass der Verein sozusagen diese Kneipe betreibt, dann ist es ja nicht gewerblich. Guido, ich weiß nicht, ob du da irgendwas schon mal in der Art gehört hast, dann wäre das ja nicht gewerblich. Und dann würde der Verein halt einfach im Supermarkt Papierkisten kaufen, keine Schankanlage oder sonst irgendwas. Dann wird einfach ein Elektrogrill aufgestellt und dann wird ein bisschen gefeiert, wird ein bisschen Nazi-Märsche gespielt und ein bisschen über die Grünen hergezogen und dann kommen die ganzen Leute da und sagen, oh ja, die Union ist nicht mehr das Richtige, wo kann ich denn unterschreiben?
Ja, aber Verein darfst du, glaube ich, keine Gewinne machen, oder wie ist das? Plus minus null machen.
Ne? Wenn er gemeinnützig ist, ne? Wenn er gemeinnützig ist, dann darf er schon natürlich Geld einnehmen. Er darf auch in gewisser Weise Gewinne machen, weil muss halt gemeinnützig sein. Das wäre ja eigentlich auch gemeinnützig. Ne? Das ist ja unsere Demokratie zu unterstützen, ist ja gemeinnützig. Gibt's ja viele NGOs. Das wäre natürlich der Knaller, wenn die AfD das als NGO gründet.
Das ist der Brüller, ja. Dann gibt's sofort Vollkohle.
Die erste Bier-NGO für Deutschland. Ja. Und, sehr interessant. Es ist natürlich so, trotzdem, wird bestimmt irgendwas versucht, um das zu verhindern. Ist auch egal. Lachen wir auch in einem Jahr drüber, ist nichts draus geworden. Aber die Idee an sich ist ja schon erstens sehr provokant und generell natürlich eine tolle Sache eigentlich, ne?
Ja.
Und weil ist ja auch schon so ein Vorwurf, die AfD, auch Guido, ne? Ostdeutschland sagt man immer, die hätte diese Volksnähe und die wären halt in den Dorfkneipen überall in Ostdeutschland und das wäre ja so schlimm und was könnte man nichts machen und sehr interessant. Ja,
man erreicht die Wähler quasi da, wo sie an für sich sitzen, nämlich am Stammtisch, ne?
Ja. Das ist ja so. Und ne? Das ist ja auch für den Verfassungsschutz eine wahnsinnige Herausforderung. Jetzt müssen dann auch die Stammtische überwacht werden. Ja. Da muss doch jetzt gleich, müssen Tausende von Leute eingestellt werden, da muss ja in jedem Stammtisch muss ja mindestens ein, zwei vom Verfassungsschutz sitzen, die mitschreiben.
Die müssen aber mitsaufen, damit sie nicht auffallen.
Also wenn ihr feststellt, feststellt, dass da trinkt einer 2 Stunden lang an dem Bierglas rum, hat aber ständig seinen Notizblock in der Hand. Das ist verdächtig, ja?
Ja.
Wenn der mitschreibt so, wie war Ihr Name nochmal? Sagen Sie mir nochmal, ich muss das aufschreiben. Ja, dann ist das sehr verdächtig, ja.
Ja, meist haben die Aufnahmegeräte mit so auf dem Block rennen die ja nicht mehr rum, die haben ja, so Aufnahmegeräte.
Da muss man doch mal die ganze alte Stasi-Technik rausholen. Yes. Nochmal. Da muss
ein großer Kassettenrekorder unter der Jacke fällt auf. Genau. Da muss schon ein bisschen was Neueres muss da kommen.
Überall Kameras, da haben die wirklich tausende von Livestreams dann im Verfassungsschutz, wo die in jedem...
Handy.
Handy. Ja, aber das muss live sein alles, mit sofortigen Zugriff mit Bademantel. Also,
Sie haben gleich Bademäntel, die da ausgehändigt werden.
Statt ein Feuerlöscher hat dann jedes von dieser Kneipe hat so einen kleinen Schrank mit Bademänteln, falls sie benötigt werden. Mann. Ja, gut, Guido, nochmal deine fachmännische Meinung dazu. Du bist skeptisch, das klappt nicht, da wird in jedem Fall hingeschissen sozusagen. Entschuldigung, wenn ich so sage.
Ja, wie gesagt, auch mit Vereinsrecht, Gemeinnützigkeit. Ich meine, wer gewährt die Gemeinnützigkeit, wer entzieht die Gemeinnützigkeit?
Ja.
Das ist schon von vornherein ein totgeborenes Kind.
Ja, gut, oder sie machen es eben auf nicht gemeinnützig. Solche Vereine kann man ja auch gründen. Die müssen natürlich dann eine Steuererklärung abgeben. Ne? Das ist natürlich zusätzlich. Aber boah, das muss ja ein gemeinnütziger Verein wahrscheinlich auch machen, vermute ich mal. Der ist ja wahrscheinlich dann von dieser Sache nicht entbunden. Der muss noch keine Steuern bezahlen auf die Einnahmen. Ne? Hm. Ja, gut. Also, so ist es. Ja. Ja, auf alle Fälle eine interessante Idee. Ja, gut, haben wir schon ein bisschen was zum Lachen gehabt, finde ich, ne? Also,
und ja, mal
was Positives. Ich meine, da wird investiert, weil ein ganz großes Thema, was ich hier schon ganz oben stehen habe, ist ja die neue Schockzahl von heute. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon auf unserem Telegram-Kanal gelesen oder in den Schlagzeilen, hat sogar die Tagesschau darüber berichtet. Es gibt ja wieder was Positives aus Deutschland zu berichten. Die Insolvenzzahlen sind gestiegen.
Ja, guck mal.
Und zwar auf bedenkliche Höchstwerte. Mhm. Ah, ihr habt's noch nicht gelesen, ne? Also
ich glaube 24.000 und ein paar.
Ja.
Pro Tag oder was?
Nein, wir berechnen jetzt mittlerweile in Deutschland in Minuten. Also alle 20 Minuten geht eine deutsche Firma pleite.
Ach du Schande, so weit sind wir schon.
Okay, ich habe das mal nachgerechnet, weil wir hatten so vor 10, 15 Sendungen oder vielleicht 12, weiß ich nicht genau, gab es ja mal so eine Zahl, ich habe sie nicht mal nochmal nachrecherchiert, die durch die Presse gegangen ist, dass wir so bei 40, 42 irgendwas in dem Dreh Insolvenzen sind pro Tag. Oder doch pro Tag oder sowas. Also irgendwie so um die 40. Na? Und jetzt sind wir aber mit diesen alle 20 Minuten eine Firmenpleite, sind wir schon bei 72 pro Tag. Und das Tolle ist, das ist ja der Wert vom letzten Jahr, vom Jahr 2025. Also letztes Jahr waren es dann 72 Pleiten pro Tag. Und jetzt sind wir ja schon 2026 und ihr wisst ja, jetzt geht's ja erst richtig los. Mhm. Und das ist schon krass. Ich habe das mal ausgerechnet. Das wären in diesem, also wenn man diese Zahlen von 2025 jetzt mal rannimmt, sind es 2200 Unternehmen pro Monat. Und 26.000 und ein paar zerquetschte pro Jahr. Und wahrscheinlich dieses Jahr durch die Energiekrise und werden es noch mehr werden. Und das ist schon Wahnsinn. Also diese Zahl, alle 20 Minuten stirbt ein deutsches Unternehmen. Das muss ich sagen, das hat mich schon echt umgehauen. Weil das sind ja alles, das sind ja Werte, das sind Arbeitsplätze, das ist Substanz, die vernichtet wird, die weg ist über Jahrzehnte wahrscheinlich.
Aber vor Arbeitsplätze habe ich auch mal so ein paar Zahlen jetzt im Radio sogar gehört. Da fangen wir mal an bei Porsche, hat 98% seines Umsatzes eingebüßt.
Jetzt, in diesem seines Jahr. Gewinns, glaube ich, nämlich.
Seines Gewinns 98%, BMW hat 44%, VW hat über 50 auf jeden Fall und wen hatten wir denn da noch? VW, Ford. Also alle haben wahnsinnig eingebüßt und wir haben ja schon im letzten Jahr in der Automobilindustrie, das hatten sie heute, kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, bei diesem Starkabtausch heute Rheinland-Pfalz-Wahl haben sie heute gehabt. Egal, auf jeden Fall haben die da schon im letzten Jahr in der Automobilindustrie schon 120.000 Arbeitsplätze verloren. Ne? Muss man sich überlegen, das ist eine Zahl. Und da hängen noch mal mindestens ein bis zwei Personen dran, im Best Case eine Person, dann sind wir da schon bei 240.000 Leuten, die davon betroffen sind.
Ja.
Eine Kleinstadt, ja, in einem Jahr eine Kleinstadt.
Ja, ja.
Ja, frage ich mich, wenn das so weitergeht, ist doch, ne, wo bleibt das, ne?
Okay, jetzt kann man sagen, solche Firmen, wenn die alle 20 Minuten pleite gehen, das geht auf die Steuerkasse natürlich auch. Auf der anderen Seite, wenn die natürlich Insolvenz oder die das sind Unternehmen, die Insolvenz anmelden, ja. Die sind ja pleite, die haben wahrscheinlich schon kaum noch Steuern gezahlt, aber Es gibt ja auch noch ganz viele, die mittlerweile sagen, ich habe gar keinen Bock mehr, ich melde mein Gewerbe ab, ich mache zu. Also die Leute, die ihre Firmen schließen, ja, die müssten eigentlich auch noch mit irgendwie erfasst werden. Dafür gibt es aber anscheinend keine Zahlen. Mich hat diese Zahl alle 20 Minuten echt geschockt, weil es einfach zeigt, es geht dramatisch bergab. Und ich frage natürlich auch immer wieder, was macht eigentlich unsere Regierung dagegen, Guido? Ich meine, es gibt diese neue Abschreibungsregelung, ja, aber dass die jetzt irgendwie durchschlägt, also was macht der Merz?
Du nützt ja nichts, wenn du keine Kohle hast, kannst du auch nichts abschreiben.
Ja, aber was macht der Merz eigentlich? Ich habe den Eindruck, es wird ignoriert alles.
Gerade noch ein Satz zu der Autobranche. Es gibt ja diese kleine deutsche Stadt, wo das Porsche Entwicklungszentrum war, die galten mal als reichstes Dorf oder reichste Stadt Deutschlands, ja, allein durch dieses Porsche Entwicklungszentrum. Die hatten also Steuereinnahmen von Porsche jährlich von 220 Millionen Euro, ja.
Ja, ja.
Jetzt haben sie noch 3 Millionen, ja, weil Porsche nichts mehr verkauft und unsere Regierung, ja, die macht natürlich nichts, ja. Wenn du den Merz hörst, wenn selbst die Laien, die von der Laien jetzt zum Besten gibt, der Atomausstieg war ein Irrweg, ja, und der Merz stellt sich hin und sagt, ja, das stimme ich voll und ganz zu, aber wir werden das nicht ändern, wir werden nicht in die neue Atomenergie einsteigen, ja, dann muss ich mich schon fragen, was stimmt mit dem Mann jetzt, ja? Und unser Finanzminister, der schickt jetzt den Leuten, die im Ausland tanken, schickt da an der Grenze den Zoll auf den Hals, die Autos filzen, dass sie ja keine 5-Liter-Kanister mehr im Kofferraum haben, ja. Also da fehlen mir eigentlich die Worte dafür, ja. Also über so viel Dummheit kann ich gerade beschreiben, was das alles soll.
Der Merz hat ja...
Und 2 Meter weiter kommt der sogenannte liebgewonnene Flüchtling mit der Machete, der kommt so rein, ne?
Der hat gar keine Probleme. Der Merz hat ja auch gesagt, jetzt die Woche irgendwie, ja, das mit den Spritpreisen und Energiepreisen, da muss man sich irgendwie so drum kümmern oder sowas in der Art. Also jedenfalls, ich kann es immer genau wiedergeben. Aber er hat doch auch erst vor ein paar Wochen bei Mioska erzählt, dass es ganz toll ist, die Preise müssen steigen, das ist gewollt so, ne? Hat er sich.
Das war der Klingbeil, der das gesagt hat.
Nein, das war der Merz.
Der Klingbeil aber auch. Der Klingbeil hat auch gesagt, wird alles teurer.
Das kann schon sein. Aber auf alle Dämpfe. Also insofern widerspricht er sich ja da auch schon, was er bei der Mioska vor ein paar Monaten gesagt hat. Und jetzt dieses, also der schlingert hin und her, der Merz, ja, der ist völlig unbrauchbar, eigentlich der Typ. Und trotzdem ist ja die Frage, jetzt kommen diese wahnsinnigen Alarmsignale aus der Automobilindustrie. Das ist ja dramatisch. Ich glaube, in Stuttgart brechen die ganzen Gewerbesteuereinnahmen weg durch diese starken Umsatzrückgänge, von denen der Heinz berichtet hat. Also Stuttgart kommt in ein, soll glaube ich eh schon halb pleite sein. Jetzt kommt das auch noch hinzu. Das ist ein totaler Wahnsinn. Und die Frage ist ja die, lauter Alarmsignale, die Wirtschaftsverbände trommeln. Jetzt haben wir diese Insolvenzen, wir haben die Firmenabmeldungen, Arbeitslosigkeit, Umsatzrückgang und bla bla bla. Aber es passiert nichts, es wird nichts gemacht. Also ich weiß es nicht, darum habe ich jetzt mal gefragt. Ich kann das sein, dass ich ab und zu mal was überhöre, aber ich weiß eben, diese neue Abschreibungsregelung wurde gefeiert. Sie feiern sich auch, dass sie irgendwie die Kapitalertrag, Körperschaftssteuer, genau. Die Körperschaftssteuer, ja, in 5 Jahren ein bisschen senken wollen, etc., bis sich das auswirkt, dauert das 10 Jahre. Ja. Und eigentlich wird sich das gar nicht auswirken, bin ich der Meinung. Also die Frage ist die, habe ich irgendwas übersehen? Hat die Regierung irgendwas gemacht, um jetzt wirklich gegenzusteuern? Oder,
ja, hat sie.
Ah, bitte, was denn?
Sie erhöht jetzt den Spitzensteuersatz von 42 auf 49%.
Ach du Scheiße. Ist das hilfreich? Naja gut, das haben sie noch nicht beschlossen, aber ist das hilfreich? Ja,
das haben sie nicht beschlossen, aber das wird kommen, Alex.
Ist das denn hilfreich?
Natürlich ist es nicht hilfreich. Es ist genauso wenig hilfreich, die Energie weiterlaufen zu lassen. Ich muss sagen, da schlagen eigentlich zwei Herzen in meiner Brust, ja. wenn du mal den Benzinpreis in Deutschland siehst und im europäischen Ausland, da liegen die Deutschen 30-40% drüber. In meiner Meinung nach ist das alleine der Gier der Mineralölkonzerne zuzurechnen, weil die Bundesregierung hat ja die Preise nicht erhöht und hat die Steuern nicht erhöht, ja?
Ja, das glaube ich aber, das glaube ich aber nicht, muss ich ganz ehrlich
sagen. Genau, da könnte ich jetzt was zu sagen.
Ja, bitte.
Und zwar habe ich gerade, das Thema hatten Sie gerade vor, ich habe, wie gesagt, nur mal so als Info, ich habe gerade mir die 2 Stunden Schlagabtausch hier für die Rheinland-Pfalz-Wahl für Sonntag angeschaut. Da war unter anderem auch der AfD-Kollege dabei, da hier, der Wendinger oder wie der heißt. Egal, aber jetzt mal zu dem Thema. Genau das wurde angesprochen, ja. Und dass die eben gesagt haben, ja, die Mineralölsteuer und so weiter, die müssen wir behalten, weil sonst machen die Ölkonzerne, die machen hier den dicken Reibach. So. Und dann hat nämlich auch einer gesagt, dann wurde einer im Publikum oder einer von denen, ich glaube der CDU-Mann oder irgendeiner hat was gesagt, und zwar der Gestalt, dass er gesagt hat, wenn das so wäre, warum ist denn dann in unserem Umkreis, ja, im Ausland das, genau das, was Guido sagte der auch. Warum ist es denn dann im Ausland alles so günstig? Weil die da eben nicht so viel Steuer drauf sind. Ne? Und dann, dann war das Thema auch wieder durch, weil da, die gehen ja dann nicht auf die Probleme ein, sondern da sagt dann einer was, der erzählt das, woran das Problem liegt, eben, dass bei uns die Steuerlast so hoch ist, 50% Steuern. Ja, aber das wird nicht vertieft dann. So, wir haben so wenig Redezeit, so jetzt der nächste, ne? Dann wird wieder über die Größe der Windel, ja, da wird wieder richtig ausgelassen, ja, weil die Kinder, die Babys alle Adipositas haben, da wird dann über die Windel gesprochen. Ja, dass es wichtig ist, dass die Windel größer wird. Das ist ein wichtiger Thema. Und vor allen Dingen hier die Leistungsempfänger, die buhen da, die schreien dann da immer rum und haben da Spaß.
Ja gut, die Windeln müssen jetzt immer größer werden, weil die Kinder haben ja bald nichts mehr zum Fressen, weil es den Menschen so schlecht geht. Die müssen kleiner werden, die Windeln, ja. Du musst den Bauch mehr zusammendrücken, dass ja, die Kinder du den Eindruck haben, dass sie
in die Politik gehen, Alex.
Dass sie nichts essen müssen. aber wir galoppieren jetzt gerade durch ein bisschen viele Themen sehr schnell durch. Ja. Jetzt mal kurz den Spritpreis. Guido hat ja gesagt, im Ausland wären die Spritpreise 50% genau. Oder 40% günstiger. Das stimmt nicht ganz. Es sind, glaube ich, bis zu 50 Cent. Das ist was anderes, Cent als Prozent. Also bis zu 50% Cent sind sie günstiger. Ich glaube, in Bulgarien ist am günstigsten mit etwa minus 50 Cent. Und Polen ist auch recht günstig. Also es sind natürlich ganz klar die Steuern. Und man könnte natürlich auch was tun. Interessant ist, dass ich in dem Zusammenhang gelesen habe, wie in Südkorea der Spritpreis ist. Ja, Südkorea, auch wichtiges asiatisches Spitzenland mit Hightech-Firmen, Samsung und so weiter und so fort. Ich sag's gleich, ich mache jetzt keine Fragerunde. Also der Spritpreis in Südkorea, also einem Top-Industrieland in Asien, ist bei etwa 1 Euro. Da sieht man schon mal, was der Unterschied ist. Das ist ja auch ein Land, in dem großer Wohlstand herrscht. Südkorea ist Top-Technologieland, hat die meisten Glasfaseranschlüsse auf der Welt, ist Spitzenentwicklungsland und so weiter und so fort. Und dort, selbst in diesem Spitzenland, bei 1 Euro. Ja, das heißt, man sieht, der eine ist, dort hat die Wirtschaft es halt viel einfacher, weil es eben nicht 2 Euro sind. Und das ist der Punkt. Also der Spritpreis ist ein Riesenproblem und man will ja nicht. Ne? Also man argumentiert, ja, also da müssen wir das Kartellamt gleich verschauen lassen. Wir müssen vielleicht, da sind die Konzerne schuld, wie der Guido jetzt auch schon erzählt hat. Das glaube ich überhaupt nicht, dass die Konzerne schuld sind. Die Konzerne freuen sich natürlich über jeden Liter, der mehr verkauft wird. Wenn die Leute sparen und vielleicht weniger Auto fahren, ist es für die schlecht. Denn der Ölpreis steigt ja und die Konzerne ziehen einfach schlagartig nach anhand der Ölpreisentwicklung, weil die sagen, was wir heute ausliefern, müssen wir morgen nachkaufen. Und wenn wir morgen für einen hohen Preis nachkaufen müssen, dann müssen wir jetzt den sozusagen schon berechnen. Oder so mehr oder weniger, oder
genau so ist es.
So just in time, sage ich jetzt mal eher, dass man sagt, okay, Sie können natürlich auch dann morgen die Preise erhöhen, aber letztendlich läuft der Preis halt nach oben. Und da glaube ich nicht dran, dass es irgendwelche großartigen Absprachen gibt, ja, weil das wäre ja jetzt gerade die Chance, zum Beispiel als Marketing-Gag für einen Tankstellenbetreiber zu sagen, pass mal auf, wir gehen mit den Preisen runter und schon kommen alle zu uns zum Tanken und wir haben einen totalen Imagegewinn. Ja, also ihr wisst ja, wie das war früher mit Shell, und diese Bohrplattform und so, da kann man ja, also die können viel Werbung machen, aber jetzt könnte zum Beispiel in dieser Situation ein Ölkonzern mit seinem Tankstellennetz super für sich einen Imagegewinn gewinnen, indem man sagt, bei uns, ne, wir sind 10 Cent drunter sozusagen, ja. Auch wenn die das vielleicht nur 3-4 Tage durchhalten, es wäre eine Schlagzeile, es ist kostenlose Werbung. Und deshalb glaube ich da nicht dran. Sondern der Punkt ist, der Preis geht nach oben, es wird an den Kunden weitergegeben und die Politik hört das Jammern, ja. Und was macht die Politik? Sie kontrolliert an den Grenzen, wie der Guido schon gesagt hat, sie übersagen, oh, da muss das Kartellamt hinschauen. Jetzt habe ich in einem Beitrag, glaube ich, Frontal 21 war es, dass das Kartellamt schon seit einem Jahr prüft. Und es ist noch gar nichts rausgekommen. Ja, das heißt, bevor das passiert ist jetzt, haben die schon geprüft. Da kommt natürlich auch die nächsten 2-3 Jahre nichts. Zumal die Ölkonzerne sich momentan gegen das Kartellamt vor Gericht wehren. Also es ist totaler Blödsinn, da das Kartellamt einzuschalten. Auch die ganzen anderen Geschichten, wie jetzt zum Beispiel die Freigabe von 10% der Ölreserven. Da fand ich schon mal interessant. Erst hieß es, nein, das machen wir nicht. Dann hat irgendwie ein internationaler Verband, der das weltweit irgendwen koordiniert, gesagt, okay, bitte gebt jetzt 10% frei. Und da hat die Bundesregierung dann sofort gesagt, ja, wenn dieser Verband, dieser internationale Verband sagt, man soll 10% freigeben, dann geben wir 10% frei. Komisch, wenn der Bürger jammert an der Zapfsäule oder so im TV-Programm, dann wird erstmal nichts gemacht. Jetzt sind es aber ja die Ölreserven, die dafür da sind, dass wenn zum Beispiel das Öl richtig knapp wird, denn einfach hier nichts mehr ankommt, dass man auf die Ölreserven zugreift. Dafür sind die ja da, wenn also wirklich Lieferstopp mehr oder weniger ist, dass man damit eine Zeit überbrücken kann. Und so groß sind die ja jetzt auch nicht. Ich glaube, die reichen für ein paar Wochen. Und der Punkt ist, die jetzt anzugreifen, ist auch irgendwie blöd, weil man muss sie ja dann wahrscheinlich für teures Geld irgendwann wieder auffüllen. Aber sie bewirken, das wird ja nichts bewirken, sagen viele Experten. Weil die Frage ist ja auch die gar keiner, ich habe das nirgendwo gehört. Zu welchem Preis wird denn das Öl in den Ölreserven den Raffinerien zur Verfügung gestellt? Zum aktuellen Marktpreis? Eigentlich müsste der Staat ja sagen, ja, wenn ihr Raffinerien zu wenig habt, dann geben wir euch, aber wir geben euch natürlich zum aktuellen Marktpreis der Staat, weil dafür den Preis müssen wir es eventuell wieder nachkaufen. Um dann aber den Ölpreis runterzubekommen, müsste der Staat sagen, wir geben diese 10% aus den Ölreserven an die Raffinerien zum Preis, wo wir es damals günstig eingekauft haben. Keine Ahnung, für $30 oder was, das Barrel oder sowas, ja. Oder $50, sage ich jetzt mal.
Ja, 100, ja. Oder
80, ja. Und aber davon habe ich gar nichts gehört. Das heißt, die Frage ist, bringt das Ganze denn überhaupt kostenmäßig was oder wird damit tatsächlich nur so eine Art kleine Lieferblockade ein bisschen ausgeglichen? Entscheidend ist, es ist Quatsch. Und jetzt überlegt mal, das Ganze geht vielleicht noch 6 Monate und es kommen wirklich schlimme Situationen. Hab ich jetzt gehört, dass eben durch diese Sperrung der Straße von Hormuz, gesperrt ist er nicht, aber halt, dass da nichts passiert, keiner durchfahren möchte, dass dadurch 20% der Ölreserven nicht da sind. Wir sind zwar wenig betroffen, aber China, Indien etc., die müssen jetzt woanders ihr Öl herholen.
Warum sind wir nicht betroffen?
Ja, und dadurch werden wir indirekt betroffen natürlich, ja, weil die Chinesen, die Inder, die werden irgendwann mehr bezahlen und dann werden die Tanker halt in diese Richtung fließen. Das heißt, wir sind dann schon von einem Schwund betroffen und dann ist ja die Frage, wer weiß, was noch passiert und dann sind schon 10% unserer Ölreserven weg. Die sind eigentlich dafür da, für den absoluten Notfall und nicht, um den Marktpreis irgendwie zu beeinflussen, was eh nicht geht. Und das Entscheidende ist ja das, keiner von den Politikern, also alle setzen sich hin und sagen in ihrer Limousine, der Söder da auf seinem Auto, Kartellamt ist eingeschaltet, wir haben 10% der Ölreserven freigegeben. Das sind schon zwei Dinge, die also nichts bringen.
Und so weiter.
Und dann sind sie auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen das österreichische Prinzip, nur einmal um 12 Uhr darf erhöht werden, aber den ganzen Tag darf gesenkt werden. Ja, okay, das wird natürlich den Preis ein bisschen einfrieren, weil wenn der Ölpreis jetzt plötzlich schlagartig wieder um 10 oder $20 hochspringt, dann können die Ölkonzerne nicht sofort sagen, okay, dann gehen wir an der Zapfsäule auch hoch, aber dann halt mit vielleicht, je nachdem, wann die 24 Stunden rum sind, mit 24 Stunden oder 12 Stunden oder 6 Stunden Zeitverschiebung. Das bringt also unterm Strich gar nichts. Das heißt, Moment, ganz kurz, ich möchte kurz das kurz mal zu Ende fassen. Ich weiß, ich habe schon lange geredet, aber also das sind jetzt drei Maßnahmen, ja, die aber unterm Strich überhaupt nichts bringen. Und das wird natürlich auch spätestens in 2-3 Tagen jeder Autofahrer an der Säule sehen, da hat sich nichts geändert. Was bringen würde, wäre eben tatsächlich, dass der Staat auf einen Teil seiner Steuereinnahmen, die ja immens sind in Deutschland, verzichten würde. Und das könnte er natürlich. Und dann könnte man den Benzinpreis natürlich locker runter, weit unter 2 Euro auf 1,50 oder noch wie. Also da unten ist ganz viel drin. So, und das wollen die natürlich nicht. Kein Politiker, ich glaube, außer der AfD, außer der AfD fordert das. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil sie dafür gar keinen finanziellen Spielraum in ihren Haushalt haben. Wir haben zwar Sondervermögen über 1 Billion Euro aufgenommen, dafür wäre ja jetzt eigentlich ein Sondervermögen in Ordnung. Jetzt zu sagen, okay, jetzt in der Krise Sondervermögen, damit wir die Energiepreise deckeln, beziehungsweise eine Spritpreis. Ich bin noch kurz zu Ende.
Lass den Guido auch mal rein.
Ja, gleich. Der Guido kommt ja gleich dran nach mir. Dieser so eine
Mietpreis. Um 1 Uhr Feierabend, denk dran.
Eine Mietpreisbremse kann der Staat machen. Ja, aber eine Spritpreisbremse möchte er nicht machen. Warum? Bei der Mietpreisbremse, da trifft's den Staat nicht selber, da trifft's den Vermieter. Bei der Spritpreisbremse trifft's natürlich den Staat. Und der ist im Prinzip pleite. Ja, jetzt wäre es sinnvoll, mit einem Sondervermögen zu sagen, okay, jetzt nehmen wir ein Sondervermögen auf, um jetzt diese Energiepreise zu deckeln. Und dann zahlen wir das halt in 10, 15 Jahren zurück, wenn die Preise wieder günstig sind. Aber nein, das machen sie nicht und sie die Altparteien sind, die strampeln eigentlich, man sieht's noch nicht so richtig, unterm Tisch schon mit den Füßen nach dem Motto, nein, keine Steuersenkungen, dann gewöhnt sich der Kunde an den günstigen Preis. Und das wäre aber natürlich die Lösung, aber das ist halt einfach nicht zu finanzieren. So, das war der Punkt. Jetzt kommt der Guido dran.
Und danach ich.
Also wenn ich ein Ölkonzern mit Tankstellnetz wäre und dürfte meine Preise nur noch einmal am Tag erhöhen, da würde ich doch von vornherein schon mal 5, 6, 7 Cent zusätzlich draufschlagen, um den Verlust des nächsten Tages direkt mit auszugleichen. Also ich glaube, das ist ein völlig ungeeignetes Instrument. Was es bewirkt, du hast ein bisschen mehr Transparenz, zu welchen Preisen die verschiedenen Tankstellen anbieten, aber dass diese einmalige Erhöhung pro Tag, das öffnet doch Tür und Tor, dass da draufgeschlagen wird bis zum Gehtnimmer.
Ja, ganz kurz, Heinz, ein Beispiel. Ich denke, es wird anders laufen, Guido. Heute ist der Preis zum Beispiel 2 Euro. Ja? Und jetzt stellen die Tankstellen und Ölproduzenten fest, das war jetzt ein bisschen zu, wir haben jetzt Verlust gemacht, weil wir konnten den Preis nicht erhöhen, weil wir mussten wieder bis nächsten Tag 12 Uhr warten. Dann gehen die natürlich am nächsten Tag erhöhen, schlagen vielleicht auch schon ein bisschen was drauf, um den Verlust wieder wettzumachen, beziehungsweise wenn sie da durch diese Bremse, diese Erhöhungsbremse einen Verlust erleiden, dann wird es irgendwann auch einfach 2-3 Tage später ausgeglichen, indem die Preise langsamer fallen. Ja, also natürlich werden die nicht sagen, jetzt konnte man das erhöhen, jetzt haben wir halt Verlust gemacht, ist in Ordnung, tut uns leid, aber der Kunde ist zufrieden, ja, und die Bundesregierung auch. Nein, das wird natürlich ausgeglichen werden. Letztendlich ist es nur ein kleiner Dämpfer, aber die Preise werden trotzdem nach oben gehen, halt nicht mehr stündlich, sondern halt alle 24 Stunden. Also es wird nichts an den Spritpreisen ändern. Es ist eigentlich Symbolpolitik, weil sie suchen halt nach irgendetwas, um den Bürger zu beruhigen und eben nichts, was ihnen selber was aus ihrem Steuersäckel wegnimmt, weil sie wollen ja auch nicht sparen. Heinz.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Trump von Deutschland schon Geschenkkörbe gekriegt hat, ne? wegen des Irankriegs.
Ja.
Weil das spielt ja der Politik total in die Hände. Ja. Nur mal so ein Beispiel. Jetzt ist auch jetzt die Tage bekannt geworden. Ich glaube, Mercedes hat angefangen und sagt, wir gehen wieder auf Verbrenner. Ja. So. Jetzt ist ja so, das Buch ist zu oder so. Irgendwie auf jeden Fall. Jetzt haben die alle, jetzt selbst die Konzerne. Jetzt hat jeder im Konzern habe ich jetzt schon zig Berichte gehört und auch Videos gesehen. Gesagt, der Verbrenner war falsch, war ein falscher Weg. So, jetzt ist aber so, jetzt ist aber das Öl jetzt, wird jetzt knapp, ja, und je länger das dauert, desto mehr kommt ja die Frage, ihr Leute, alle die jetzt ein E-Fahrzeug fahren, ja, die sind doch fein raus, ja, so, und dann sagen die natürlich, jetzt, desto länger diese Ölkrise dauert, desto länger der Verbrenner jetzt in Schwierigkeiten kommt, weil der Sprit, der Diesel ist teuer geworden, 2 Liter und so weiter, und die Autos stehen jetzt, die dicken Schlitten, gerade die großen dicken, stehen jetzt in der Garage am Wochenende, ja, die können sich die Privatfahrt nicht mehr leisten, und der mit dem E-Auto, der fährt da stolz vorbei und sagt, hallö, mach die lange Nase, weißt du. Das ist doch gewollt irgendwo.
Nee, das glaube ich schon nicht mal.
Die sind doch froh, dass
das
so jetzt.
Das glaube ich schon mal, denn die Preiserhöhungen werden sich ja nicht nur bei den Spritpreisen merkbar machen, die werden sich bei Strom bemerkbar machen, die werden sich bei Gas bemerkbar machen.
Bei allem.
Von daher weiß ich gar nicht, ob der E-Autofahrer da so viel davon profitiert.
Ja, der denkt ja nicht so weit. Ist doch, der hat doch die Altparteien gewählt. Deswegen, das ist doch.
Und wie gesagt, die Gaspreise ziehen ja auch an und wir produzieren ja sehr viel Strom auch mit Gas.
Ja, das stimmt.
Ja, das heißt, das Problem wird sein, dass die Strompreise natürlich auch erhöht werden. Wahrscheinlich mit einem gewissen Versatz, aber halt dann zum nächsten 1.1.
Ja, die Frage ist, warum steigen eigentlich die Gaspreise jetzt? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was hat das denn da sind doch keine Leitungen von nur, dass er wieder da ist.
Weil die ja zum einen teilweise an den Ölpreis gekoppelt sind und weil ja auch Saudi-Arabien etc. unten auch große Gasproduzenten sind. Die erzeugen ja Erdöl und Erdgas.
Die sind am Ölpreis gekoppelt, stimmt.
Ja, und die Gaskrise ist sogar noch schlimmer, weil die Produktion vom von dem Gas sogar stärker zurückgefahren worden ist, weil die Gefahr natürlich, dass Gas explodiert, natürlich viel leichter als Öl.
Ja? Also müssen die dann auch durch diesen Kanal da oder die LNGs? Nee, ne?
Zum Teil,
LNG natürlich auf alle Fälle schon, weil das ja Flüssiggas ist, ne?
Ah ja, die müssen auch durch. Oh, das ist natürlich. Schon, da haben die schon die Bombe an Bord sozusagen, die Selbstzerstörungsbombe.
Ja, und die ersten Länder im Umfeld des Iran haben ja jetzt schon ihre LNG-Gasproduktion komplett eingestellt. Das kommt ja auch noch hinzu.
Genau.
Ja, guck, da haben wir uns ja richtig schön selbst auch isoliert. Jetzt dadurch, dass wir durch
Russland kein Gas mehr kriegen. Ne? Auf der anderen Seite hat jetzt der Trump die Sanktionen gegen russisches Öl gelockert, ja. Und jetzt schäumen natürlich gerade die Deutschen, kriegen jetzt schon Schaum vor Maul. Das ist ja absolut inakzeptabel. Das tut ja nur dem Putin die Kriegskasse wieder füllen. Ja, das heißt also, da steckt also nach wie vor noch ganz viel Ideologie dahinter.
Naja, okay, der Putin freut sich natürlich auch, dass er sein Öl jetzt für diesen teuren Preis verkaufen kann in alle Welt. Ja, und letztendlich ist dieser Zug vom Trump, und da ist ja, soweit ich es verstanden habe, betrifft es nur die Schattentanker, die auf der Welt unterwegs sind, dass die jetzt irgendwie sanktionsfrei hinfahren können, wo sie wollen. Also ich glaube, die Strategie ist dahinter die, dass diese Tanker umdrehen nach China und nach Indien etc. Also die halt sozusagen vom Iranöl sehr, sehr abhängig waren. Ich glaube, China holt 80% des Öls aus dem Iran. Und diese Versorgungsenge, weil die dann sich woanders her versorgen müssen, diese Länder, nicht auch auf Europa und die westlichen Länder zurückschlagen, sondern dass die jetzt die Alternative haben, sich eben bei Russland zu bedienen, ja. Und insofern ist diese Entscheidung natürlich schon richtig aus unserer Sicht als Bürger, als deutscher Bürger, weil dann bei uns zumindest die Preise wahrscheinlich nicht so stark ansteigen werden, dass da natürlich die Ukraine-Freunde jetzt Blut spucken und sagen, oh Gott, der Selenskyj war kurz davor, den Krieg zu gewinnen und jetzt das, ja, dass die natürlich jetzt da aufregen, das kann ich verstehen, ne. Aber das ist halt einfach ein Welthandel. Es ist was, da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, auch eine heimische Produktion zu haben, wie die Amerikaner. Die können sich ja eigentlich rein theoretisch komplett selbst.
Könnte Deutschland auch.
Trotzdem steigen die Preise in den USA auch, weil der Marktpreis halt steigt sozusagen. Ja,
die Nachfrage halt.
Und die Nachfrage, und das ist halt so. Aber wir könnten ja auch vielleicht irgendwo Öl fördern. Wir könnten aber vor allem auch Gas fördern.
Gas haben wir alles.
Ja, haben wir alles, haben wir auch alles. Und aber wollen wir ja nicht. Und jetzt, das ist natürlich jetzt neben dem Atomausstieg, Ist das jetzt sozusagen die zweite Katastrophe, die zweite massive Fehlentscheidung, dass man da nicht gesagt hat, okay, wo wir selber fossile Energien fördern können, machen wir es auch, dass wir da auch
nicht... Das ist noch das, wo ich noch Hoffnung habe, dass es jetzt so weit bergab geht, dass wir wirklich jetzt gar nichts mehr kriegen, kein Öl, kein Gas, nichts mehr, wir haben nichts mehr zum Heizen und gar nichts, dass sie dann sagen, komm, wir fördern jetzt
eigentlich. Ja, aber das wird trotzdem natürlich nicht so schnell gehen.
Das wird Jahre dauern. Ich glaube, es heißt immer, in der Nordsee sind Gasvorkommen, die würden reichen, Deutschland 30 Jahre mit Gas zu versorgen. Ja.
Ja.
Oder Fracking. Ja.
Ja, also und dann.
Also man holt das Fracking-Gas teuer aus den USA und hier lehnt man das Fracking ab. Also das sind also rein ideologische, politische Entscheidungen. Das hat mit gesundem Menschenverstand eigentlich gar nichts mehr zu tun.
Und die Abschaltung und Zerstörung der letzten beiden Atomkraftwerke wird jetzt noch umso bitterer, denn die könnten jetzt unter Volllast laufen, CO2-neutral Strom produzieren. Und wir müssten dafür nicht teures Gas, was jetzt eben teuer ist, in flaute Zeiten vergasen, blödes Wort, okay, aber verstromen, ja. Verstromen. Und das Problem ist ja das, jetzt hat die von der Leyen gesagt, ja, das war ein großer strategischer Fehler. Das sagt die natürlich auch, weil alle anderen europäischen Staaten das auch so sehen, ja. Die spricht ja da für ganz Europa. Ist ihr bestimmt schwer gefallen. Aber der Punkt ist ja der, wir können es nicht mehr rückgängig machen. Die sind jetzt abgeschaltet. Es war ein Riesenfehler. Das wird jetzt noch. Und jetzt ist ja die Frage. Diese ganzen Entscheidungen. Wer haftet jetzt eigentlich dafür? Ja. Wer tritt jetzt dafür zurück? Wer wird jetzt politisch dafür ans Kreuz genagelt? Der Habeck ist ja nicht mehr da. Also, diese Fehlentscheidung, diese politische, langzeitstrategische, wann passiert dann endlich ein Umdenken, auch beim Bürger und beim Politiker?
Also was wichtig ist, ist an für sich, wenn die von der Leyen das festgestellt hat, und das haben wir mittlerweile alle festgestellt, das wurde auch vorhin, na egal, auf jeden Fall, alle wissen, dass das ein Fehler war. So, warum handelt denn jetzt keiner? Das ist doch immer das Problem. Ich meine, klar, die Leute kannst du einfach nicht packen, ja, auch jetzt der Spahn, der ist ja jetzt auch mit seinen Masken da freigesprochen worden, also haben sie auch gesagt, nee, kann er nichts zu und so weiter. Das kann man sich abschminken. Das bringt ja auch keinem was. Was nützt das jetzt, wenn die von der Leyen da einsitzen muss oder sonst was? Nein, warum macht man nicht, man stellt fest, also das ist ja wie beim Unternehmen. Wenn ich feststelle, ich habe eine falsche Strategie, ja, dann muss ich umdenken. Sonst geht mein Unternehmen pleite. Aber der Staat, der sagt, wir haben die falsche Energie, alle wissen es mittlerweile. Ich meine, das wird ja im Radio auch mittlerweile gebracht. Ich glaube, ich habe es heute oder gestern auch sogar im Radio wieder gehört. Und trotzdem macht keiner was. Warum werden die Atomkraftwerke, es ist doch bekannt, dass ein Teil der Atomkraftwerke 2, 3, 4 Stück wieder angeschaltet werden können. Das dauert vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Monate. Ja, aber die Zerstörung geht ja weiter, trotz alledem parallel. Da sind die schnell dabei und fangen doch schnell an, jetzt noch die restlichen so weit kaputt zu machen, dass sie mit Säure, mit allem drum und dran, dass die nicht mehr angefahren werden können. Damit sie sagen können, jo, jetzt können wir gar nicht mehr anfahren. Ne? So. Aber da wird nichts gemacht einfach.
Ja. Es ist,
die Leute klatschen. Die Leute klatschen und freuen sich, dass alles zerstört ist.
Jetzt hat die von der Leyen ja noch was Interessantes gesagt, dass Europa jetzt und die Bundesregierung, also die Bundesregierung unterstützt ja in Deutschland, gibt es ja nur noch die Forschung mit diesem Fusionsreaktor. Ne? Das war ja auch ganz witzig bei diesem WDR-5-Tagesgespräch, wo ich vorhin drüber gesprochen habe. Da hat ja auch eine Anruferin angerufen und gesagt, ja, jetzt kommen wir bald mit der Fusionsreaktor, kommt ja bald und dann können wir da hier, brauchen wir keine Kernkraft mehr. Ist natürlich totaler Blödsinn, bis Fusionsreaktoren funktionieren. Das kann noch 30, 40, 80 oder 200 Jahre dauern. Wenn überhaupt. Ja, es gibt ja tausend Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte, die nicht funktioniert haben und die man dann irgendwann eingestellt hat. Aber die Bundesregierung möchte ja jetzt, oder Europa, glaube ich, war es, möchte ja jetzt auch diesen Dual Fluid, diesen SMR heißt der, glaube ich, ne, der Reaktor, unterstützen. Mit einer lächerlichen Summe, die Forschung, ich glaube mit 200, 300 Millionen Euro waren das nur. Jetzt muss man halt einfach sagen, dass diese Entwicklungen in Kanada und auch die Chinesen arbeiten mit Hochdruck daran, dass das natürlich dafür sorgen wird, dass die, dass das gar keinen Sinn mehr hat, da jetzt Geld reinzustecken. Die, da sind wir schon abgehängt. Und ich setze da sowieso große Hoffnung auf die Chinesen, aus dem einfachen Grund, weil erstens mal das Land hat auch selber einen sehr, sehr hohen Energiebedarf. Das heißt, da ist ein großes Eigeninteresse da. Und durch die politischen Strukturen in China, wo der Staat natürlich sehr stark lenkt, kann sowas ganz gezielt gefördert werden, was tatsächlich, wenn man jetzt mal unsere Demokratie reden, dass ich einfach dann schon einen technologischen Fortschritt beschleunigen kann. Und wenn die Chinesen diesen SMR-Dual-Flut-Reaktor zum Laufen bekommen, dann muss man einfach mal sagen, dann können die den, wenn man sieht, wie die Produktionskosten in China sind, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, auch wirklich zu einem wahnsinnig günstigen, also sehr günstigen Preis anbieten, dann wird es ein Verkaufsknaller werden und dann brauchen wir ja vor allem das ganze Geld, was wir jetzt in unsere neuen Netze stecken, diese, ich glaube, noch 5 Billionen Euro sollen ja noch investiert werden bis 2000 irgendwas durch die Energiewende. Also dieser ganze Netzausbau von Norden nach Süden ist totaler Quatsch, weil wenn diese Kleinreaktoren kommen, die so 240.000 Haushalte versorgen können.
Ja, hat jeder Bereich sein eigenes.
Genau, dann kann man unser altes, über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsene Stromnetz weiter benutzen, dann brauchen wir diesen ganzen Nord-Süd-Link überhaupt gar nicht mehr, ja. Der ist dann Quatsch, dann stellt man einfach in Berlin links und rechts von Berlin zwei solche Containerkraftwerke auf und schon ist Berlin versorgt und da brauchst du keine großartigen Fernnetze mehr sozusagen.
Was mich wundert, so mal wieder sowas aus der Praxis, ich habe mal einen Kunden gehabt in Ibbenbüren, gibt's auch heute noch, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ja, ich könnte es doch sagen, egal, halt immer für mich. Aber die haben schon so ein eigenes, von vor 30 Jahren ungefähr, die haben schon so ein eigenes Kraftwerk da, so lauter Dinger, die produzieren schon ihren eigenen Strom, ja, also nicht mit Solar, sondern mit Elektromotor sind, diese Spulen da,
ja.
so riesige Dinger.
Trafos.
Trafos. Die produzieren ihren eigenen Strom. Und zwar brauchen die deswegen, weil die so ein bestimmtes chemisches Zeug da herstellen, ja. Was auch für die Kunststoffgewinnung ist und so weiter, brauchten die das damals schon, und haben da schon ihren eigenen Strom produziert. Also schon vor 30 Jahren. Ja, und heute reden wir hier über, und das Ding ist auch, ich meine, gut, das ist natürlich jetzt, sag ich mal, so groß wie ein Zweifamilienhaus vielleicht. Das ist schon ein Riesentrümmer. Aber trotzdem ist das überschaubar. Und wir rätseln jetzt hier, wie wir an Strom kommen und so weiter. Also da kann man mal sehen, dass irgendwo, wie soll ich sagen, nicht von A nach B gedacht wird. Und ja, dann hatten wir, wie gesagt, vorhin in dieser Sendung 2 Stunden dieser Starkabtausch. Da hatten sie auch das Thema Kernkraft und da haben die gar nicht davon gesprochen, dass diese Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, weil da hat der Böhringer oder wie der heißt, Böninger heißt er, glaube ich, von der AfD gesagt, ja, wir haben ja alles abgeschaltet und so weiter, wir brauchen uns ja nicht wundern, dass die Energieknappheit ist, deswegen kriegen wir erstens keine Mitarbeiter, weil die jetzt so hoch besteuert sind und zweitens auch keiner hier mehr investiert in Deutschland, das war so das, wo er mal einen Punkt gemacht hat, aber andere kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja, auf jeden Fall, dann haben die gesagt, ja, diese Reaktoren, das wäre jetzt, da wären die jetzt dran tatsächlich und würden sich da, also das wäre jetzt so die Art von Energiegewinnung, aber dann haben sie gleich wieder gesagt, weißt du, so was Umwelt angeht, aber die erzeugen natürlich auch Abfall, weißt du, so nach dem Motto, also mit anderen Worten, die Grünen gleich wieder auf die Palme bringen, damit die auch gleich wieder Demonstrationsstoff haben, ne? Die musst du immer wieder versorgen, die
Jungs. Ja. Also der Punkt ist halt der, wann kippt auch endlich richtig die Stimmung bei den Altparteien, aber auch in den Medien, dass uns diese grüne Pest sozusagen in diese Stromsituation, diese Energiekrise eigentlich auch massiv hineingetrieben hat, ja, weil wahrscheinlich über Deutschland tatsächlich durch diese ganzen Entscheidungen der grünen Politik der letzten 20 Jahre das Land sein, was in Europa und wahrscheinlich weltweit sogar am stärksten leidet, vielleicht jetzt mal von China und Indien abgesehen, die sehr, sehr stark von den Iranern abhängig sind. Ich habe nochmal schnell nachgeschaut. Das DIHK hat gesagt, dass die Energiewende,
Deutsche Industrie und Handel,
ja, dass das noch bis 2049, das sind also jetzt keine 25 Jahre mehr, noch 5,4 Billionen Euro kostet. Das sind also sozusagen irgendwie so um die 7-8 Sondervermögen sozusagen. 5,4 Billionen Euro. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, was man mit 5,4 Billionen Euro machen könnte in 25 Jahren. Da könnte man wahrscheinlich Kernkraftwerke alle 50 Kilometer bauen. Deutschland zunageln mit Kernkraftwerken oder wenn dann diese Billigreaktoren, und die werden ja bis dahin fertig sein. Das muss man sich ganz klar sagen. Also bis 2049 haben die Chinesen das Ding spätestens am Start. Ich würde sogar eher sagen bis 2030, ja. Das heißt, es sind ja keine 25 Jahre mehr, bis die fertig sind. Vielleicht noch 10 oder 5 Jahre, bis die in Massenproduktion gehen. Der Punkt ist, dass dann diese Kohle aber versenkt ist und vergraben ist, diese 5 Billionen. Man müsste eigentlich jetzt sagen, stopp, wir stoppen die Energiewende, weil wir wissen, da kommt eine neue Technologie und damit brauchen wir diese ganzen Fernnetze gar nicht mehr, wo wir Geld rein investieren. Dann waren auch die ganzen, ich weiß nicht, das hat die Expertin auch erzählt, da beim WDR5-Tagesgespräch, die hat gesagt, wenn dieser SMR-Reaktor kommt, Small Blablabla, Reaktor, irgendwas hieß der, wenn der kommt, sagt die, dann werden die ganzen Windräder, die ganzen Solarpanels, die werden alle wieder runtergerissen von den Häusern, weil die dann keiner mehr braucht. Ja,
genau.
Und
ja, das Problem, was wir haben, ist ja einfach, wir reden so viel über Zukunft und Zahnräder und
hast. Für uns gibt es keine Zukunft mehr.
Ja, wollte ich gerade sagen, keiner kümmert sich jetzt um das jetzt. Ja, es ist immer, das fällt mir auch, das war auch, wie gesagt, vorhin in dieser. Kann ich, also wenn du mal gut drauf bist, Alex, ja, wenn du richtig froh bist, durfst du mal wieder an deine Frau ran und wie auch immer, ja, dann guck dir diese Wahlschlacht an heute da.
Wo war die, auf welchem Programm?
SWR. Zweieinhalb Stunden.
Hier, da, die ganze wie ist die Sendung?
Parteien zur Wahl, da
stellen Parteien zur Wahl,
ja. So ähnlich, auf jeden Fall war das heute. Also Wahlen Rheinland-Pfalz, da finde ich auf jeden
Fall unter dem Mittel. Naja, also ich. Der Punkt, ich möchte nochmal zu diesen alle 20 Minuten.
Nee, da war ich noch gerade eben ganz kurz, dann kann ich wieder dran.
So. Okay.
Da wollte ich gerade mal eben das Thema Grüne dann wieder einwählen, ja, einbringen. So, und da, deswegen, wenn du gut gelaunt bist, ja, richtig am besten drauf und so, dann guck dir das an, dann bist du wieder ganz unten, weißt du. Wenn du den Boden verloren hast, den Halt verloren hast auf dem Boden, weil du so gut drauf bist, dann guck dir die Sendung an.
Ja, ey, das war
gut. Da waren die Grünen wieder da, weißt du, und dann fing die eine wieder mit Umweltgeschichten an. Und dann war das auch wieder so, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber dann war das auch wieder so, dann weißt du, wieder typisch im Bild, wieder diese, die da nicken da, weißt du, so, wenn die AfD da rankommt, den haben sie auch wieder richtig zerlegt, teilweise auch zu Recht und so weiter. Und da hat sogar selbst der Moderator gesagt, diese Gesten wünscht er sich da nicht. Ne? Da habe ich auch gestaunt, dass er das, weißt du, dann kennst du halt so provokativ dann vor der Kamera, dann wird die Kamera dahin gehalten und dann so wie die nicken und weißt du, so das Typische. Aber guck dir mal an, echt, also wenn du Frust möchtest, ja, wenn du dich selbst kasteiden, würde ich das jetzt mal nennen, dann guck dir das an.
So, ja, Frust, glaube ich, brauche ich jetzt nicht, habe ich schon genug. aber jetzt haben wir erstmal keinen Frust, ein neuer Anrufer ist da. Hallo, wer ist dran?
Moin, Thomas hier.
Der Thomas ist da, hallo, ich grüße dich, ja.
Ich habe gerade was vorhin mitgekriegt, von wegen mit den Dual-Fluid-Reaktoren oder SMR oder wie die Dinger da heißen.
Ja.
Glaubt ihr wirklich, dass das denn den Strom günstig macht?
Das glaube ich jetzt nicht, dass der Strom günstig wird, weil eben, man darf nicht vergessen, der Staat will mitverdienen. Ne? Der Merz hat ja mal gesagt, wenn...
Eben, und ich hatte nämlich gerade, das habe ich mich vorhin auch gerade bei dir im Chat reingeschrieben, ich habe nämlich gerade heute so eine Diskussion hinter mir.
Ja. Also der Merz hatte mal erzählt im Fernsehen oder auf einer Veranstaltung, wo er war, wenn der Dual-Fluid-Reaktor kommt und erst ist ja Zufalls, wenn der Fusionsreaktor kommt, ne? Wann auch immer das sein mag, da ist wahrscheinlich der Merz schon zu Staub und Asche zerfallen und der Grabstein schon niedergerissen und man hat ihn vergessen, weil schon 300 Jahre rum sind. Aber wenn der käme, dann würde der Strom auf einen Cent fallen, was natürlich totaler Quatsch ist, weil das Problem ist, dann würde der Staat weniger Geld einnehmen. Das würde dann so passieren, wenn der Strompreis wirklich fällt, Thomas, wird man natürlich feststellen, naja, jetzt wird der Strom aber zu billig. Da können wir jetzt die Steuern erhöhen und dadurch wieder den Haushalt und tolle Projekte in Afghanistan oder Syrien oder sonst irgendwo finanzieren.
Ja, der den Spitzensteuersatz
also jetzt auch einfach erhöht. Man wird versuchen halt, dass der Preis irgendwo innerhalb Europa akzeptabel ist. Aber ich glaube, dass wir auch da, egal was jetzt kommen wird, auch wenn der Fusionsreaktor in 2 Jahren laufen würde als Beispiel, wird der Strompreis in Europa wahrscheinlich lange, lange Zeit in Deutschland trotzdem der teuerste bleiben, aus dem einfachen Grund, weil wir haben die Grünen am Hals, die grüne Pest. Und das zweite ist es, der Staat braucht dringend Geld. Und da kann man es natürlich holen. Das ist der Punkt. Ich warte noch drauf, dass irgendwann der Staat kommt und sagt, ja, wenn du ein Balkonkraftwerk hast und damit deine Waschmaschine laufen lässt, mit 0 Euro Strom sozusagen von der Sonne, wollen wir von dir auch Mehrwertsteuer haben, ja? Und neue Energieumlage oder sonst irgendwas.
Die lassen sich sowieso noch was einfallen. Aber da war, ich warte, wie gesagt, ich warte ja eigentlich auch nur noch da drauf. Also
ja.
Jeden Tag habe ich schon, wenn ich meine E-Mails aufmache, da mache ich schon gar nicht mehr reingucken, weil irgendjemand schickt mir dann immer wieder, ja, hast du das schon gelesen? Und ich hatte heute auch schon wieder so eine Diskussion, warum bauen wir uns nicht mehr einfach mehr PV? Ja, ich sag, baut doch, macht es.
Mhm.
Ja, dieses Agnes-Papier, was die da ja auf den Weg gebracht haben, wegen diesen Baukostenzuschüsse. Leute, speist einfach nichts ein. Fertig, Punkt.
Genau. Einfach selber nutzen und nichts einspeisen, das ist wahrscheinlich das Eleganteste. Und Gott sei Dank werden ja diese Balkonkraftwerke immer günstiger. Man darf jetzt, glaube ich, sogar auch mehrere im Haus betreiben, aber da bin ich ganz sicher, muss ich ganz ehrlich gestehen. So genau kenne ich da nicht aus. Aber
also bis 2 kW darfst du dir auf dem Balkon nageln.
Und wenn du 2 Balkons hast?
Dann kannst du dir auch 4 kW auf die Balkons nageln. Und
wenn ich einen großen Garten habe?
Du darfst. Kannst machen, was willst du. Du darfst nur 800 Watt einspeisen.
Ach, nur 800 Watt darf man ins Haus einspeisen, ne?
Nee, ins Hausnetz sozusagen.
Ja. Warum?
Aber es gibt ja jetzt mittlerweile schon diese
Hat es technische Gründe, warum das auf 800 Watt begrenzt ist? Oder was ist da der Sinn dahinter?
Ganz einfach, weil du hast ja im Haus hast du ja mehrere Stromkreise. Und wenn, sollte man sie nur an sogenannte Endstromkreise anschließen. Das heißt also, dass da kein Verbraucher mehr weiter zwischen ist.
Mhm.
Weil sonst würde nämlich der Schutzschalter nämlich nicht rausfliegen.
Aha.
Das hat also nur, es hat versicherungstechnische Gründe, es hat Sicherheitsgründe und blablub.
Naja gut, aber sich da was Vernünftiges installieren zu lassen, ist ja wahrscheinlich dann auch für die Zukunft generell nicht schlecht. Aber wenn man eben nur diesen Eigenverbrauch hat ohne Einspeisung. Das Interessante ist...
Sind da keine Batterien, die man sich in den Keller stellt?
Kann man auch machen.
Du kannst alles machen.
Dann packst du
eine dicke Batterie da rein oder 2, dass du den ganzen Strom, den du über hast, da erstmal in diese alte Batterie packst.
Ja, und dann speist du einfach 800 Watt ein und nach mir die Sintflut.
Ja gut,
aber... Wenn du trotzdem was einspeisen, wenn du das doch alles in deine Batterien hast, dann brauchst du auch nichts einspeisen, oder nicht?
Wenn du alles selber verbrauchst, brauchst du nichts einspeisen.
Aber wenn man eine professionelle Anlage sich installieren lässt, dann geht auch mehr als 800 Watt, ne?
Ja.
Okay. Also, aber ich möchte nochmal wirklich, das ist ganz wichtig, nämlich, weil das haben wir vorhin so schnell übergangen, über die 2 Dinge gehen, deutsche Wirtschaft, alle 20 Minuten Insolvenz und den Spitzensteuersatz. Diese 2 Themen würde ich gerne nochmal ein bisschen hier in der Sendung bedienen, weil ich weiß, dass viele, die zuhören, das sehr nervt. Das ist einfach, der Punkt ist der, okay, wir haben jetzt diese 20 Insolvenzen, alle 20 Minuten diese Insolvenz. Dieser tolle Anstieg, also das sind wir, glaube ich, auch Weltklasse, vermute ich mal, also führend wieder und Vorbild für die Welt. Aber der Punkt ist ja der, ich habe es ja vorhin schon ein paar Mal gefragt, ich sehe nichts, was die Bundesregierung macht, um dagegen zu steuern. Und ich frage mich, bin ich da jetzt nur blind oder habe ich irgendwas übersehen, nochmal ganz kurz? Also dann sagt es mir bitte jetzt, ob irgendeine Maßnahme ergriffen worden ist, die ich jetzt nicht im Blickfeld habe, damit es der Wirtschaft wieder besser geht. Sprecht dann jetzt das bitte jetzt schnell an.
Ja, so eine Maßnahme, dass es besser geht, würde ich jetzt auch nicht sagen. Fördern das höchstens.
Die
Insolvenzen.
Und dann ist ja die Frage, warum? Ich meine, das ist die größte Wirtschaftskrise wahrscheinlich seit Adolf Hitler oder irgendwas, um mal einen Hitler-Vergleich wieder zu machen. Die Frage ist ja die, warum passiert da nichts, ja? Es kommen diese Alarmmeldungen von überall her. Ich lese ständig was, irgendeine bayerische Holzfirma, die seit 150 Jahren Holz vertreibt, ist jetzt pleite gegangen mit 120 Mitarbeitern. Wo man sich fragt, hallo, gibt's auch ein Problem auf dem Holzmarkt? Was ist da los? Dann wieder hier eine Bäckereikette, da eine Fleischerei, dann hier wieder was. Überall ständig liest man was und man liest ja viel zu wenig. Und alle 20 Minuten eine Firmenpleite, also mich versetzt es schon ein bisschen in Panik und wahrscheinlich viele auch, die noch einen Arbeitsplatz haben. Die Frage ist ja die, warum macht die Regierung nichts?
Ja, weil es keinen interessiert anscheinend.
Ja, und warum ist das so? Berichten die Medien zu wenig drüber? Ist die Dramatik, kommt die nicht richtig rüber? Oder ist einfach kein Geld da? Ich vermute ja Letzteres, es ist einfach nichts da. Also.
Da ist schon was, aber die Energiekosten sind zu hoch.
Genau.
Die Energiekosten sind nicht mehr wettbewerbsfähig.
Ganz einfach. Okay, dafür haben sie den Industriestrom, wir haben schon mal drüber gesprochen, beanschlagt, der ja totaler Quatsch ist, ja, weil man nur die Hälfte des Stroms, ich mal kurz zusammengefasst aus dem Gedächtnis, irgendwo nur die Hälfte des Stroms kriegt man günstiger und man muss dann für die Einsparung irgendwie in neue erneuerbare Energien investieren. Also wurde ja mal ausgerechnet, wir haben es mal vor ein paar Sendungen durchberechnet, irgendwie kommt so gut wie nichts bei rum eigentlich raus, sodass viele sagen, wir brauchen gar keinen Industriestrom, wir sparen damit irgendwie so eine Schmelze, die also ganz viel Strom verbraucht. Im Fernsehbeitrag hat gesagt, das spart uns im Jahr, wir haben es durchgerechnet, wir haben zwar Stromkosten von irgendwie 120.000 Euro im Monat, aber wenn wir diese Industriestrom verwenden und alles beachten, was an Regeln damit dranhängt, ja, da haben die Grünen ja eine Menge reingeschrieben, dann kommen da nur 4.000 Euro Ersparnis oder irgendwas im Jahr raus, das machen wir also gar nicht.
Genau, okay. Die ganzen Auflagen.
Auch der Strom ist zu teuer, das ist gar keine klar, es gibt diese Bürokratie, da gab es ja jetzt wieder am Dienstag diese Ronzheimer Dokumentation bei Sat.1, wo eine Frau gezeigt worden ist, die für ihre Sackkarre ein Fahrten und ein Fahrtenbuch führen muss.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Und was war das zweite Buch? Irgend so ein Gesundheitsbuch oder irgendwas? Also sie muss zwei Bücher führen für die Sackkarre, ja? und lauter so Zeug.
Ist das tatsächlich so? Ich habe erst gedacht, das ist ein Fake. Ist das tatsächlich so gewesen?
Das ist so gewesen, ja.
Ich hab's auch gesehen. Ich musste mich so kaputt lachen, als ich das gesehen habe.
Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht gelacht, muss ich sagen.
Für eine Sackkarre, das ist als wenn du für einen Hubwagen Führerschein machen musst.
Jetzt muss ich mal überlegen, was war der Grund, warum musste sie das machen? Was war der Grund, der behördliche? Weil ich meine, die Sackkarre ist ja jetzt nichts, wo man sagt, da muss man jetzt einen Tank bei Benzin rein und braucht deshalb ein Fahrtenbuch. Was war der Grund nochmal für, also man braucht einen Sachkundenachweis, Fahrtenbuch musste führen, und noch so ein zweites Buch musste sie führen. Da weiß ich aber nicht mehr genau, was es jetzt gewesen ist. Aber was ist eigentlich der Grund gewesen des Ganzen?
Ich weiß es jetzt auch nicht mehr
okay.
ganz genau.
Also diese Ronzheimer-Dokumentation, die war ganz witzig. Da waren ja viele andere schlimme Beispiele dabei, ja. Aber das war schon tatsächlich, würde ich sagen, das Absurdeste. Okay, was kann der Staat machen? Also er könnte jetzt sagen, wir senken bestimmte Sachen, wie zum Beispiel die CO2-Steuer. Die CO2-Steuer bringt im Jahr dem Staat, dem deutschen Staat, irgendwie so um die 40 Milliarden. Wäre die weg, würde die Wirtschaft und der Privatverbraucher erstmal aufatmen. Der Sprit wäre auch plötzlich schon günstiger. Okay, aber die 40 Milliarden sind verplant. Sie haben das Geld nicht, sie sparen nicht, also geht es nicht. Sie könnten hergehen und den Strompreis haben wir jetzt schon, Strompreis könnten sie natürlich auch irgendwie reduzieren, ja, habe ich schon gerade im Prinzip gesprochen. Was könnten sie noch machen? Sie könnten natürlich die Steuern senken. Steuern senken geht aber natürlich nicht. Warum? Sie haben kein Geld, weil sie es ansonsten in jeden Scheißdreck ausgeben. Und sie sparen ja, wie gesagt, nicht. Ne? Also die Bürokratie könnte man abbauen. Aber ganz ehrlich, da glaube ich nicht mehr dran. Das müsste so wie beim Trump, diese Doge mit dem Elon Musk. Das müsste so laufen. Man reicht irgendeine Beschwerde ein gegen eine Behördenmaßnahme, also diese, jetzt kommen wir auf den Begriff nicht, also diese Bürokratiemaßnahme, ja, also ich reiche ein Verfahren eröffne ich bei irgendeiner deutschen Behörde, wo ich sage, ich will für meine Sackkarre kein Fahrtenbuch fahren und dann gibt's 7 Tage Frist, wo andere Behörden sagen können, nein, wir brauchen das trotzdem unbedingt, dieses Fahrtenbuch, und wenn die 7 Tage Frist verstrichen sind und keine guten Gründe gekommen ist, dann gibt's da so eine Art Bürokratie-Staatsanwalt, dann sagt er, zack, ab sofort ist es nicht mehr notwendig. Dass wirklich diese Streichungen dieser Bürokratie wirklich im Stundentakt erfolgt, das wäre natürlich eine Entlastung auf alle Fälle arbeitstechnisch.
Ja, das bringt aber alles nicht.
Aber dafür ist es, glaube ich, schon viel zu spät. Wir brauchen ganz größere Schnitte. Und ich glaube, das Wichtigste wäre natürlich eine Steuersenkung. Der Trump und der Biden haben wir beides ja gemacht. Und damit die amerikanische Wirtschaft angekurbelt, also man weiß, dass es funktioniert. Natürlich würden Steuersenkungen dafür sorgen, dass es den Menschen besser geht, egal ob an der Aldi-Kasse oder der Ingenieur oder der Handwerker, denen würde es besser gehen, Einkommensteuer senken, Lohnsteuersenkung. Es ist halt jetzt zu finanzieren, aber das würde natürlich auch wieder Geld freisetzen für Konsum,
für Investitionen. Also das wäre das Wichtigste meiner Meinung nach, aber es geht halt nicht, weil kein Geld da ist, weil wir den Scheiß überall ins Ausland auch schicken und für Quatsch ausgeben und für NGOs. Und jetzt komme ich gleich zum nächsten Punkt. Der
also
Spitzen-
lass doch mal ein paar andere ja, jetzt auch mal
ja,
wieder.
Ja, bitte, Entschuldigung.
Sonst ist das ja nur noch ein Monolog.
Ich ja, meine, bitte. Gerne, Heinz, ich erwarte die Vorschläge, bitte.
So, und zwar ist ja Folgendes, wenn du mit, also ich sag's jetzt einfach mal bildlich, was nützt dir das, wenn du mit dem Fallschirm abspringst und die Reißleine nach dem Aufschlag ziehst, ja? Da hast du nichts mehr gewonnen. So, das heißt mit anderen Worten, diese ganzen Firmen, die jetzt alle pleite gehen, das sind ja Folgen der vergangenen Jahre der Politik, ja? So, das heißt mit anderen Worten, wir sind schon lange nicht mehr wettbewerbsfähig und unsere Märkte sind ja weggebrochen, ja? Das hat jetzt alles der Chinese übernommen und also USA. Durch die Zölle ist es jetzt ein bisschen weniger geworden, aber die Märkte sind doch alle weggebrochen, weil wir zu teuer waren, weil wir einfach unseren Green Deal gemacht haben und. Es investiert ja auch keiner mehr in Deutschland. Das heißt mit anderen Worten, wenn nicht mehr investiert wird, dann sterben die Unternehmen langsam. Weißt du, es wird ja, wie sagt man immer, gibt es ja, einen Abschreibungsindex, warte, lass mich auch mal ausreden jetzt, gibt es einen Abschreibungsindex und dann werden die Firmen, die haben dann nur noch alte Maschinen da und das Ganze zermürbt sich halt so. Und da sind wir jetzt und das ist jetzt das Ergebnis der letzten, sage ich jetzt einfach mal, 3, 4, 5 Jahre jetzt, also mit der Ampel ist es ja angefangen jetzt, wir haben ja die Rezession auch, die jetzt quasi ihre Folgen zeigt, ja, so. Und jetzt kannst du nicht einfach sagen, okay, selbst wenn du jetzt diesem Zombie-Unternehmen, dem insolventen Unternehmen noch Geld gibst, ja, man soll ja kein gutes Geld schlechten hinterherwerfen, das bringt nichts mehr. Der Zug ist abgefahren. Der hat seinen Markt verloren. Der
ja,
hat
ich wollte verloren. Steuersenkungen, ist was anderes. Ist zwar auch Geld, aber.
Lass uns jetzt mal bei der Insolvenz bleiben, so, bei der Ursache. So, das heißt mit anderen Worten, das sind auch schon Zombie-Unternehmen. Ich meine, was ein Zombie-Unternehmen ist, kann ich mal an anderer Stelle erklären. Auf jeden Fall, das sind Unternehmen, die schon an für sich schon längst pleite hätten sein müssen. Die haben sich jetzt noch irgendwie über Wasser halten können, haben vielleicht noch einen Kredit gekriegt. So, und das ist jetzt die Auswirkung der Politik seit der Rezessionsbeginn, also seit dem Ampelbeginn ist das jetzt so. Und das sind jetzt die Folgen, die jetzt immer weiter bergab gehen fürs Land. Ja, deswegen auch, wir kriegen ja auch immer weniger Netto-Steuerzahler, die jetzt auch alle pleite gehen. Das heißt, das Land geht jetzt, das ist so eine exponentielle Entwicklung jetzt. Ja, deswegen auch jetzt diese rasanten Steigungen der Insolvenzen und durch die Arbeitslosigkeit auch die Steigerung der Steuereinnahmen. Das heißt, es geht jetzt richtig bergab und ich denke mal so 27, irgendwann wird es dann jetzt auch mal crashen. So, jetzt
ja, kann der nicht. Okay, aber der Punkt ist, das sind jetzt alles natürlich richtige Erklärungen, was die Insolvenzen betrifft. Aber die Frage ist ja, gewesen. Was kann man jetzt machen, um gegenzusteuern?
Nichts, habe ich ja gerade gesagt.
Ach so, fällt dir da auch nichts ein?
Dann hat nichts mit Einfall zu tun. Ich habe dir doch gerade die Ursachen erklärt.
Ja, aber es geht
um das Gegensteuern. Warum auch Geld und Steuern nichts mehr helfen? Wenn du einen Laden an der Wand gefahren hast, ja, durch politische Einwirkung, durch das Umfeld, ja, der Laden war vielleicht gut, dann nützt dir auch nichts, wenn du dem
ja,
dann im Nachhinein
Geld und Steuern denkst. Aber die Unternehmen, die noch einigermaßen in Ordnung sind, ist ja die Frage, was kann man machen, um die noch funktionierende Wirtschaft zu unterstützen? Das ist ja die Frage, ne? Guido, du warst ja, gleich Thomas, Guido, was würdest du dir denn wünschen zum Beispiel jetzt? Was würde dir wirklich was bringen?
Was würde mir was bringen? Also auf jeden Fall müssen die Energiekosten gedeckelt werden. Da zahle ich Jahr für Jahr, zahle ich mehr und mehr und mehr. Das heißt also, wenn ich mir gerade jetzt schon wieder das ganze Geschehen da durch den Kopf gehen lasse, da wird mir schon übel am Jahresende, was ich da wieder an Nachzahlungen zu erwarten habe. Und ist ja nicht nur die letzten 2, 3 Jahre, das geht ja schon die letzten 7, 8, 9 Jahre so, ja. Dass du hast jedes Jahr hast mehr und mehr, was du bedienen musst und dein Umsatz wächst nicht in dem Maße, wie du es bräuchtest, um diese ganze Erhöhung irgendwie wegzutragen. Das heißt, du kannst also nur an dir sparen, an deiner Familie sparen und irgendwann hat sich's auch mal ausgespart.
Aber was kann der Staat jetzt tun, damit es dir wieder unternehmerisch besser geht? Das ist ja der Punkt. Darum geht's jetzt. Nicht, was du machen kannst, sondern was der Staat für dich tun kann.
Energie, hat er doch gerade gesagt.
Ja, ja, aber das ist ja nur ein Punkt jetzt, ne?
Ja, im Grunde genommen hängt...
Der Staat soll mich arbeiten lassen, Alex. Der Staat soll sich nicht überall mit der Nase reinhängen und mich überall kontrollieren wollen, weil ich mag auch nicht, dass ich schon im Vornherein irgendwie verdächtig werde, da irgendwelchen Schwur zu machen. Der Staat soll mich einfach meine Arbeit machen lassen. Nicht mehr, nicht weniger.
Mhm, okay. Ja, Thomas, was hast du für eine Idee? Was könnte man tun? Zur Unterstützung.
Ich sag mal so, ich bleib schon mal erstmal sowieso gleich von vornherein bei Guidos Argumentation. Die Energie muss runter. Also die Energiepreise müssen runter, definitiv. Ja, wir sind jetzt mit 40 Cent in Deutschland hier Spitzenreiter. Ja, das ist mit der Energie fällt und lebt oder fällt das Land. Das ist halt so. Weil ohne Energie können wir gar nichts mehr machen. Und wenn die Energie weg ist, dann wird sowieso das Geschrei groß sein.
Dann würde ich vielleicht noch mit einbringen wollen, die Inflation, die wir haben, die ständig steigende. Man sagt ja immer zum Vorjahr, ne? Man vergleicht ja immer mit dem Vorjahr. Aber Vorjahr war die Inflation auch schon hoch. Das heißt, mit anderen Worten, für Guido ist es ja auch so, er hat ja schon höhere Einkaufspreise auf die Ware, die er einkauft. Ja, und da werden die Margen werden ja auch immer geringer, weil das ja auch immer teurer wird. Und jetzt durch jede Krise, die irgendwie kommt, auch jetzt wieder durch die Ölkrise und so weiter, werden ja auch wieder die entsprechenden Importe teurer. Ja, und die Speditionen müssen mehr zahlen und so weiter. Das ist ja immer eine Prozesskette, die da dranhängt, ja, die Preise noch weiter nach oben, also die Inflation ja noch weiter nach oben treibt. Und der Staat freut sich, weil er Steuereinnahmen hat, aufgrund dieser Inflation, ja, weil alles teurer wird, Steuereinnahmen hat, Verbrauchsteuer auch unter anderem, die ja mittlerweile in gigantischer Höhe ist. Bei 2 Billionen ist das ja schon Wahnsinn, was wir an Steuereinnahmen haben. Ne?
Wobei man natürlich sagen muss, wir sind eigentlich die letzten 10-12 Jahre ununterbrochen in irgendeinem Krisenmodus. Ja?
Das ist richtig, genau.
Die Krisen hören ja gar nicht mehr auf.
Ich habe noch 3 Maßnahmen. Das eine wäre, mindestens 5 Jahre lang die Erhöhung des Mindestlohns zu stoppen. Natürlich da auch mit dem Ziel, die Inflation einzubremsen und die Unternehmen nicht durch neue Lohnkosten zu belasten. Das zweite ist, auch die Rentenerhöhungen auszusetzen für 5 Jahre. Das ist jetzt natürlich etwas, was die Rentner schmerzt, das ist gar keine Frage, ja. Genau wie jetzt den Mindestlohn auch irgendwie einzufrieren. Aber der Profiteur natürlich bei der Rentengeschichte ist der Staat, weil er weniger Rentenzuschuss bezahlen muss. Das heißt, das darf dann nur passieren, wenn das eingesparte Geld dann in Steuererleichterungen gesteckt werden, die sozusagen, dass sich Arbeit wieder lohnt. Und der dritte Punkt ist, auch die Sozialleistungen einzufrieren. Das heißt, auch Hartz IV, Bürgergeld oder wie man es jetzt auch immer nennen mag, den Quatsch, wird ebenfalls eingefroren für 5 Jahre, um die Inflation einzubremsen und auch den Staatshaushalt zu entlasten. Und diese ganzen Entlastungspunkte, diese Entlastungen, die da beim Staat anfallen, das heißt auch Pensionen und auch andere Staatsgehälter, werden alles eingefroren, auch die von Politikern. Diese Einsparungen, die dadurch entstehen, müssen in Steuersenkungen gesteckt werden, damit beim Bürger wieder mehr ankommt.
Dann habe ich mal eine Frage, Alex.
Dann hätte ich noch einen vierten Punkt. Dann sollten wir mal die Diäten mal richtig einführen bei den Politikern. Und nicht Diätenerhöhung, sondern Diätenminimierung.
Ja, aber das macht ja nicht so viel aus, weil das sind ja nur ein paar tausend Politiker bundesweit. Und wenn man da was einfrieren würde, also da kommen nur ein paar Millionen bei raus. Also das ist jetzt nichts, wo Milliarden entstehen.
Ich habe eine Frage, Alex.
Ja.
Und zwar, du hast die Rentenerhöhung angesprochen. Wenn man die auf 5 Jahre einfrieren würde, wie viele Generationen von Rentnern würden denn dann weniger Rente bekommen? Weil die zukünftige Rente ist ja auch gekoppelt an die Rentenerhöhung,
wenn ich Erinnerung habe. Mir geht es um die Rentenerhöhung, einfach um diese ganzen Erhöhungen, also sprich Mindestlohn, Sozialleistungen, Lohnerhöhungen, die dann natürlich auch wieder, wenn der Mindestlohn erhöht wird, wollen die anderen auch erhöhen. Diese ganze Preisspirale, die sozusagen die Inflation antreibt, Natürlich auch die Energiekosten, ja, die kommen natürlich auch ganz, ganz stark dazu. Das muss eingedämmt werden, die Inflation, weil das hilft auch jedem Verbraucher und es hilft natürlich auch jedem Unternehmer. Aber das ist natürlich noch zu wenig. Es müssen trotzdem Steuersenkungen her, weil das ist ganz klar, man hat hier im Land die Leute, die was schaffen, die haben keine Luft mehr zum Atmen. Also wirklich. Der Punkt ist, und das ist auch jetzt kommt ja diese Idee, ich weiß gar nicht genau, ich habe es zwar gelesen und gehört und so weiter und so fort, aber ich weiß gar nicht, wo die jetzt eigentlich herkommt, den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Wer hat denn das jetzt eigentlich irgendwie in den Raum geschmissen? Ich habe nur gehört, dass die Union irgendwie sich das vorstellen könnte. Aber
das war eine Diskussion zwischen Lars Klingbeil und Friedrich Merz.
Aha. Und vor allen Dingen ja jetzt auch gleich eine Erhöhung um 7%, ja. Achso, hallo. Das ist ja der Hammer.
Sollen auf 100% erhöhen, ich sag euch, wie es ist.
Also, das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, es gibt zwar ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dass irgendwie über 50% nicht möglich sind, weil das dann quasi verfassungswidrig wäre, wenn man den Lohnsteuer so viel wegnimmt, aber 49 ist ja fast bei 50. Darum gehen sie wahrscheinlich auf 49. Ich habe noch gehört, dass irgendwie dann die Union sagt, dann muss aber der Solidaritätszuschlag gestrichen werden. Und es soll irgendwie, was war denn da noch? Da war noch was sie streichen wollten. Die Reichensteuer sollte, dieser Reichenzuschlag. Also es gibt ja auf die 42% noch 2% obendrauf. Ab, glaube ich, 270.000 Euro Jahreseinkommen. Aber der Spitzensteuersatz, der wirkt sich für alle, die also über 69.879 Euro verdienen, für die wirkt sich ja schon der 42-prozentige Spitzensteuersatz aus. Und der soll dann eben um 7% auf 49 erhöht werden. Das heißt, alle, die arbeiten, alle, die Ingenieure sind, die selbstständig sind, die Handwerker sind, diese top ausgebildeten Fachkräfte, die werden bestraft, ja. Selbst wenn der Solidaritätszuschlag gestrichen wird, da muss man vergessen, es sind ja 5,5%, die auf die zu zahlende Einkommensteuer, Lohnsteuer draufgeschlagen wird. Wenn natürlich 7% ist mehr als 5,5 und vor allen Dingen wirkt sich das ja in der ersten Berechnungsphase der Steuer aus, also bei der Lohn- und Einkommensteuer. Das heißt, es wirkt noch viel effizienter. Da kann man die 5,5% Solidaritätszuschlag streichen, wobei ich glaube, das wird auch gar nicht durchkommen.
Nein,
das machen wir dann trotzdem. Aber dann wäre man ja bei über 50% wahrscheinlich, dann wäre es verfassungswidrig. Aber das Entscheidende ist doch auch eins, also jetzt mal ganz abgesehen, das ist doch überhaupt der Tod für den ganzen Handwerker, für die ganzen Selbstständigen, die alle die Einkommensteuer bezahlen. Das ist der Tod für die ganzen Fachkräfte, das ist der Tod für die Wirtschaft. Das ist ein absolut falsches Signal, natürlich ist total irre. Also das muss ich sagen, das ist das Irreste, was ich, glaube ich, jetzt gehört habe die letzten Jahre.
Irreste war die Luftsteuer.
Okay, also das kann schon sein, aber da habe ich schon dran gewöhnt. Ich atme einfach weniger. Aber jetzt,
was das Ganze noch begünstigt,
ja?
Ist natürlich die Abwanderung dieser Fachkräfte ins Ausland.
Ja, das ist das Nächste, das ja, die gut, Auswanderung und dieses ganze Gequatsche. Wir haben zu wenig Fachkräfte, wir brauchen Fachkräfte aus dem Ausland. Der Inder, der Chinese, die sollen gerne zu uns kommen, ja. Okay, bei uns gibt's die Messeattack, man kann immer in den Park gehen und so weiter und so fort, ja. Aber die sollen zu uns kommen. Die wollen ja alle schon nicht zu uns kommen, weil wir ein abgehängtes Land sind, weil die Steuern so hoch sind und so. Jetzt soll das 49% sein. Da will doch gar kein Inder mehr kommen zu uns.
Ja, pass auf. Da will ich jetzt gerade mal reingrätschen. Und zwar folgendes, das Thema hatten sie vorhin, haben sie auch so einen armen Inder gezeigt, der Deutsch konnte, ja, und so weiter. Und da haben natürlich auch einige argumentiert, genauso was du ja auch gemacht hast, was wir ja alle machen, so, da wissen wir alle, warum keiner hier nach Deutschland kommt, weil die Steuern zu hoch sind, wurde auch angesprochen. Und dann hatten sie auf einmal den AfD-Mann wieder auf dem Kieker, ne? So, und dann ging das wieder richtig los. Und dann waren wieder da unsere Leistungsempfänger, weißt du, die dann wieder mit Sprechchören und so weiter richtig Trouble gemacht haben. Es ist einfach so, kann ich euch nur empfehlen, guckt euch die Sendung an, dann wisst ihr, dass wir das verdienen, was wir jetzt hier erleben. Das verdienen wir einfach als deutsches Volk. Weil so doof ist weltweit kein einziges Land wie Deutschland. Muss ich einfach mal so sagen.
Ja.
So, dann bin ich ja durch.
Okay, also der Punkt ist, ich bin entsetzt. Ja, das ist also, das sind so Dinge, wenn du mich gefragt hättest, Heinz, von der Woche, ah, da kommt jetzt die Idee, dass man den Steuersatz auf 49% hochsetzen könnte, hätte ich gesagt, das glaube ich keine Sekunde. Das wäre ja so eine dramatische Erhöhung. Das machen die niemals, die da vielleicht 1-2% oder sowas, ja, könnte man, aber keine 7%. Das ist so wie damals bei der Merkel, die hat im Wahlkampf gesagt, sie will die Mehrwertsteuer um 2% erhöhen, ne? Und alle haben gesagt, ja, das ist total super, das machen wir, und da wähle ich die trotzdem, ja, also die ganzen Schafe sind alle zum Wählen gegangen. Und dann hat die Merkel und die SPD haben sie dann gesagt, na ja, das lief ja so toll. Die haben uns ja wieder gewählt, die Idioten, ja. Also, ich rede jetzt von euch hier draußen, ja. Also, ich rede von euch dreien jetzt hier in der Leitung, wenn ich euch Idioten meine. Und ich habe damals FDP gewählt. Ich meine natürlich auch die ganzen Hörer jetzt draußen, die zuhören. Ihr Idioten habt da die Merkel und die SPD wieder gewählt, ja. Da haben die gesagt, beide gesagt, dann hinterher, das lief so geil mit der Mehrwertsteuererhöhung, ja. Die haben alle gesagt, ja, macht es, erhöht die alle, ne? Das ist ja quasi Inflationstreiber pur. Da machen wir jetzt gleich 19% raus, ja? Und das wäre ja auch eine Möglichkeit, die Mehrwertsteuer vielleicht leicht zu senken. Es geht nicht, ist schon klar, ich spinne hier rum, ne? Einkommensteuer, Mehrwertsteuer sind die größten Einnahmen des Staates.
Ja, klar.
Ja, da darf keiner ran, natürlich, gar keine Frage. Und das ist ja das Problem. Deshalb kann man die Steuern gar nicht senken, weil Einkommensteuer, Lohnsteuer, Mehrwertsteuer sind die wichtigsten Einkommensgründe. Mir wäre natürlich lieber, wenn sie die Mehrwertsteuer erhöhen würden als den Spitzensteuersatz, weil ich bin ja sozusagen Spezialfachkraft sozusagen. Ich habe nicht nur ein großes Maul, sondern ich mache ja auch viel. Aber
mir wäre es nicht recht, weil ich ja zum Beispiel, ich mache zum Beispiel jetzt so, ich zahle mir jeden Monat nur noch 3.000 Euro aus.
Ja.
So, und da liege ich dann unterm Radar. Ja, da bleiben mir so 2.000 Euro, da komme ich ja gut mit klar. Ich habe noch so Nebeneingaben, noch andere Geschichten, Mieteinnahmen und so weiter. Also jetzt von der Firma, ne, wie gesagt. Da zahle ich mir jetzt hier nur noch jeden Monat 3.000 Euro. Ich sage mal so ein Beispiel, wenn ich mir 3.000 Euro auszahle, ja, dann kriege ich da 2.000 Euro netto raus. Wenn ich 4.500 Euro mir auszahle, dann kriege ich nur 2.800 raus. Verstehst du? Du zahlst 1.500 Euro mehr, zahlst du dir mehr aus, und kriegst dafür aber nur 800 Euro, also fast die Hälfte weniger raus, weißt? Also das ist Wahnsinn. Ne? Also, aber gut, ich kann mir das ja auch leisten irgendwo, weil ich ja noch nebenbei Einnahmen habe. Aber wenn du wirklich die ganze Kohle brauchst zum Leben und alles, weil das andere finanziere ich ja alles so als Privatier, also das ist für mich ein Hobby, aber trotzdem, wenn das einer braucht für die Firma, der seine ganzen Nebenkosten alles hat und so weiter, der muss sich diese 4,5 auszahlen, ja, dann kriegt er da 2.800 Euro raus, ey, das darfst du doch keinem erzählen.
Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Also,
und vor allen Dingen, wenn es ganz schlimm kommt, senkt man noch den Betrag, dann trifft das immer die Leute, die 69.000 im Jahr verdienen, sondern setzt den Betrag runter auf 60.000 oder 58.000. Und dann werden noch viel, viel mehr diesen Spitzensteuersatz
bezahlen. Das kommt ja alles noch hinzu. Da wird noch, wenn sowas angegangen wird, ja, was ja dann das größte nächste Wahlversprechen, gebrochenes Wahlversprechen von Friedrich Merz wäre, in massivster Form. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann Aufstand geben wird, aber dann ist auf alle Fälle Polen erstmal offen. Es wird auf alle Fälle den deutschen Staat komplett abwirken. Ich persönlich wäre lieber für eine Mehrwertsteuererhöhung, weil die würde mich wahrscheinlich weniger treffen, muss ich jetzt gestehen. Aber der Punkt ist, egal was sie machen, die Mehrwertsteuer erhöhen oder die Einkommensteuer, Lohnsteuer zu erhöhen, das wären die Dinge, die wirklich Geld in die Kasse spülen würden. Und beides wäre natürlich fatal für Deutschland momentan. Ich frage mich natürlich, warum tun sie nicht Körperschaftsteuer, ja, erhöhen? Da sind wir natürlich im internationalen Vergleich auch nicht die günstigsten, aber die wurde die letzten 30 Jahre immer wieder gesenkt, gesenkt, gesenkt. Und es heißt doch im Fernsehen immer, wir müssen die großen Konzerne mehr besteuern, die zahlen hier in Deutschland keine Steuern, Amazon zahlt keine Steuern, hieß es neulich in der Talkshow, was ja nicht stimmt, Amazon zahlt freilich eine Menge Steuern hier in Deutschland, nämlich Lohnsteuer, Einkommensteuer, Sozialleistungen, Mehrwertsteuer erwirtschaftet natürlich Amazon und die bauen und die zahlen Gewerbesteuer und da, das ist Quatsch alles, diese Aussage. Aber das Entscheidende ist ja die.
Die zahlen aber weniger schon.
Also die zahlen sich, so die werden sicherlich auch steuerlich tricksen. Das ist ja auch völlig legal und das dürfen sie auch gerne tun. Der Punkt ist der, wenn jetzt 30 Jahre lang immer die Körperschaftsteuer gesenkt worden ist und jetzt ist kein Geld da, dann muss man die Körperschaftsteuer wieder erhöhen. Ja, natürlich wäre das auch pures Gift für die Wirtschaft. Also egal was es ist, die beste Lösung wäre, dass sie endlich anfangen zu sparen. Ja, und ich kenne keinen Punkt, wo die Regierung in den letzten 4 Jahren gespart hat. Ja, und das, da sage ich es einfach wie dem Guido Westerwelle, wo übrigens eine sehr schöne Dokumentation bei der ARD gelaufen ist über den Guido Westerwelle. Hat mich ein bisschen traurig gemacht, war irgendwie, aber auch irgendwie totaler Flashback in die alte Zeit während Merkel und vor Merkel. Also war echt irgendwie krass. Aber dann muss man das eben machen, was der Guido Westerwelle damals vorgeschlagen hat, die Rasenmähermethode. Wenn man nicht weiß, wo man kürzen kann im Haushalt, dann machen wir einfach jedes Jahr 2, 3, 4, 5% in allen finanziellen Bereichen, beim Sozialstaat, beim Rentenzuschuss, okay, da wird es schwierig an den Stellen, aber bei allen anderen Sachen, überall, wo Geld ausgegeben wird, immer jedes Jahr 3, 4%, 5% weg. Am Anfang gleich mal vielleicht einen harten Schnitt mit 5%, ohne dass es dann große Diskussionen gibt. Es muss auch die Ausgaben, wir haben das Problem ja in Deutschland, im Staatshaushalt.
Kein Einnahmeproblem, sondern Ausgabeproblem.
Es wird einfach rausgeballert, die Kohle für jeden Scheißdreck. Und da ist auch kein Spielraum dann da zu reagieren. Und deshalb muss immer wieder alles teurer werden, die ganzen Steuern und so weiter und so fort. Weil man muss, irgendwann muss man wieder den Bürger in die Tasche greifen. Und jetzt ist endlich Schluss. Also bei 49% sage ich einfach, das ist, nee, da raste ich jetzt aus.
Das ist, ich würde einfach sagen, das ganze Geld, was wir ins Ausland pumpen, ja, in die Ukraine jetzt wieder, ich weiß nicht, wie viele Milliarden da wieder reingepumpt werden jetzt, was sie wieder vorhaben. Also alles Geld, was über die Landesgrenze fließt, einfach stoppen schon mal. Dann haben wir schon mal zig, weiß nicht, 100, ja. 200, 300 Milliarden haben wir dann schon mal im Sack. So, die kommen dann unseren Bürgern zugute. Das ist auch das, was die Weidel jedes Mal sagt, hier macht erstmal die Grenzen zu, geldmäßig, dass hier kein Geld mehr rausfließen kann. Dann sind wir schon mal auf der guten Seite, ne? Und diese ganze Rüstung, die ganze Rüstung verschenken wir nicht an die Dinge. Da heißt das immer, ja, wird auf Kredit. Ja, wir haben es ja damals bei in Griechenland gesehen, die haben auch nichts zurückgezahlt da und so weiter. Wenn die einmal Kredit, dann gehört ihnen das. Da verlangen wir nicht zurück. So. Das ist alles, was wir an Rüstern, wenn wir jetzt die Rüstungsindustrie machen, ja, und wir verschicken alle Dings auf Kredit an Länder, die kriegszerschossen sind, ja, die kein Geld mehr haben. Die kriegen dann Kredit, ja, wann wird der denn zurückgezahlt? Ja, mit anderen Worten, dann sind die Panzer auch weg, weißt du, das Geld weg, die Panzer sind weg, weißt du, kannst du alles vergessen.
Ganz kurze Verbesserung, Heinz, die Griechen haben ihre Leistungen schon zurückgezahlt, allerdings auf Kosten des kleinen Mannes mit sozialen Einschränkungen und pipapo.
Aber und Zinsen haben sie auch nicht gezahlt.
Ja gut, aber was heißt kleinen Mannes? Der Staat musste natürlich, der griechische Staat musste das Geld ja irgendwo hernehmen, ja? Und sie haben es ja sogar vorzeitig teilweise zurückgezahlt, Heinz, ja? Weil es momentan in Griechenland eben so gut läuft. Die haben halt wirklich dann harte Schnitte gemacht.
Und gerade noch eine Anmerkung zu den Auslandsverschenkungen. Da wurde ja jetzt diese Woche bekannt, wofür zum Beispiel große Teile der CO2-Steuer ins Ausland gehen, ja, für Komposthaufen in Togo zum Beispiel, ja.
Ja, guck mal, das ist wichtig.
Ja, dass dort die Kompostierung unterstützt wird. Oder waren noch so drei, vier komische Sachen. Also das ist ich kann es nicht mal anders sagen, das ist geisteskrank. Das ist absolut geisteskrank.
Ja, das ist die deutsche Krankheit ist das eigentlich, ne? German Angst und German Krankheit. Aber das ist der Wahnsinn. Mir fällt nichts mehr dazu ein. Also mir ist schon was eingefallen, aber ich habe es gerade wieder vergessen. Aber mir fällt es bestimmt gleich wieder ein, was ich sagen wollte.
Was mir dazu gerade mal einfällt, ich frage mich mal, wann die Oppositionspartei oder auch die Grünen oder, naja gut, SED wollen wir nicht nehmen, wann die mal eine Anfrage an die Bundesregierung stellen, für was, wie viel Geld ausgegeben worden ist, so wie die CDU das mal gemacht hat.
Gar nicht, weil die haben da gar kein Interesse dran.
Ja, aber die haben ja eine Liste gekriegt. Sonst hätten wir das ja damals mit dem Fahrradwegen in Peru wahrscheinlich nie gewusst.
Solche Anfragen macht ja eigentlich die AfD und da heißt es ja, das macht die wegen Putin, um den deutschen Staat auszuspionieren. Ja. Also das ist blöde Gequatsche hier. Einmal fährt der eine AfD-Politiker zum Trump der Frohnmeier da, glaube ich, war das im Wahlkampf, und dann fragt man sich, warum macht er keinen Wahlkampf? Ja, der macht halt auch noch andere Politik, da fliegt der halt mal zum Trump rüber, dann ist ihm das nicht recht, dann gibt's wieder Kontakte irgendwie zu Russland, und das sind auch nicht recht. Ich meine, das ist alles, die wollen einfach zu allen, die nicht den deutschen Scheißdreck mitmachen, wollen sie den Kontakt abbrechen, und das, bin mal gespannt, beim Trump geht's natürlich nicht, da kann man den Trump den Kontakt schwer abbrechen. Ja, ist verrückt, also es ist
ja, NGOs zum Beispiel auch, wie viel sind das? 4 Milliarden, ne? Aber ist ja auch Geld, ne?
Ja.
Beispiel auch. 4 Milliarden, jetzt rechnen wir wieder in den Häusern auf, Alex, kannst du ja so im Kopf ungefähr, 4 Milliarden, wie viele Häuser sind das?
Da müsst ihr jetzt meine Tabelle erst öffnen, aber viele wahrscheinlich, 4 Milliarden, das ist eine Menge.
Also mit 4 Milliarden könnten wir auch, pro Jahr, ne, wie gesagt, 4 Milliarden, da könnten wir schon, ich sag mal, was kostet uns das Bürgergeld, ist glaube ich 12 Milliarden oder 5 Milliarden, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall können wir da einen großen Teil der Sozialleistung, könnten wir dann schon wieder über diese Sachen kompensieren. Ne? Und wir hätten auf der Straße, und wir hätten vor allen Dingen wieder, die Polizei wäre auch wieder für uns da, die würde dann nicht mehr in den Demonstrationen, für die Demonstration gebraucht. Ist ja ein riesen Polizeiapparat, der da immer ist. Es sind ja tausende von Polizisten immer. Ich sehe ja immer Weichreitung, wie sie alle heißen. Ist ja jeden Tag sind die ja auf der Straße, überall diese Antifanten da. Was uns das alleine an Geld kostet. Und die Antifanten brauchten dann nicht mehr demonstrieren, sondern könnten dann arbeiten gehen und können Steuern zahlen. Ne? Und also das wäre schon so, also da sehe ich schon Einnahmepotenzial ohne Ende.
Also du hast eben das Bürgergeld angesprochen, Heinz, ja? Wie viel hast du da gesagt? Wie viel sind das? 4?
Das sind 4 Milliarden und Bürgergeld, glaube ich, sind 5, ne? Kann das sein?
Das Bürgergeld in Deutschland stieg 2024 auf 47 Milliarden Euro.
47? Echt so viel?
47 Milliarden Euro.
Ach, du Bürgergeld. Ja, natürlich. Ist der,
oh, ist der Wahnsinn.
Das ist der totale Wahnsinn. So, wir haben noch einen Anrufer. Hol mal den rein. Hallo, wer ist dran?
Ulrich Bahr aus Kiel.
Der Ulrich, hallo. Der
Ulrich aus Kiel, hallo. Hallo.
Ja, guten Abend.
Guten Abend, ja. Ich möchte das Thema nicht erweitern, also oder sagen wir mal so, vielleicht auch etwas mal zu thematisieren, dass wir vielleicht so ein bisschen aus dem Blickfeld, gerade Sie in der Schweiz haben es mitbekommen, was passiert mit unserer Digitalisierung und was kostet uns das? Wir müssen uns mal überlegen, wir investieren jetzt nochmal, also die ganzen Internetfirmen, ungefähr 25-30% der jetzt schon vorhandenen Rechnerleistung nur für die digitale Kontrolle. Das heißt, Eye-Facing, also Pupillenscannung und Fingerabdrucksicherung, das wird auch noch auf uns zukommen. Das sehen wir nicht. Diese Kosten werden uns hinten herum sozusagen durch diese Firmen und durch Subventionen, auch wahrscheinlich durch Steuergeldern, sozusagen auch abgenommen. Ja, also und ich denke, einen gewissen Nutzen haben wir überhaupt nicht davon. Also ich komme aus diesem Bereich und finde es ein bisschen schade, dass uns die digitalen Daumenschrauben angelegt werden. Ja, also wir diese Konsequenzen, die wir später auch im Portemonnaie haben werden, Social Scoring, wieso gibt es eine Vernetzung von unseren Sozialdaten und Bankdaten mit unserem Smartphone, ja, also diese Konsequenzen, die später auch dann durch die KI nutzbar werden, die wir nicht kontrollieren können, sehen wir überhaupt nicht. Und wir geben uns dem gerade hin, ja, also gucken wir mal, was passiert gerade mit EPA, mit EID und ich finde es leider traurig, dass das gar nicht so richtig mal thematisiert wird.
Ja, weil wir man sieht ja jetzt mal eins, Venezuela, hört man gar nichts mehr. Ne? Dann Grönland, gar kein Thema mehr, ja. Also die Politik und die Journalisten, die verlieren diese ganzen Themen aus dem Blickfeld. Ist aber sehr interessant, dass du das ansprichst, Ulrich. Ich komme gleich zurück. Ja. Das hat jetzt bei mir wieder gerade zwei Gedanken zurückgebracht, die ich vorhin vergessen habe. Zum einen, diese Landwirtin, die da bei der Ronsheimer Dokumentation bei Sat.1 zu sehen war, die hat ja auch erzählt, dass sie auf ihrem Handy 20, 30 Apps hat, ja, weil sie die braucht, um alles möglich an die Behörden zu melden. Sie sagt, bestimmte Werte muss sie an 10, 14 Behörden melden. Immer der gleiche Scheiß. Sie weiß gar nicht, was mit den ganzen Daten alles passiert. Und weil der Heinz gerade vorhin gesagt hat, ja, oder ich glaube, der Guido war es, dass wir die Geldabflüsse ins Ausland, ja, der Staat macht jeden Scheiß, um Geldwäsche zu bekämpfen. Warum geht er nicht her und sorgt dafür, dass zum Beispiel Flüchtlinge ihre Sozialleistungen nicht mehr in ihr Heimatland schicken können, ja? Da muss man einfach sagen, dass solche Firmen wie MoneyGram etc., dass die eine Anweisung bekommen, ihr dürft innerhalb Europa oder was könnt ihr das Geld verschicken. Europaweit muss das eine Regelung halt sein, aber nicht in irgendwelche Länder darf das Geld nicht abfließen sozusagen. Das kann solche Vorgaben kann man ja machen als Regierung, ja. Und da muss halt eben hart durchgegriffen werden, wie bei Schwarzarbeit auch, dass wenn Sozialleistungen ins Ausland fließen, dass dann einfach der Riegel, da muss dann...
Das ist eine ganz kleine Anekdote zu diesem Themenbereich, weil es mich direkt betrifft.
Ja.
Ich glaube, für einen der größten Steuerskandale Schleswig-Holsteins gesorgt. Und es war Zufälle, dass ich das aufklären konnte. Was ist vor meinen Füßen passiert? Ich lebte in einer sehr dreckigen Wohnung, runtergekommen und habe erlebt, wie der Inhaber Folgendes gemacht hat. Der hat immer, wenn ich gesagt habe, hier, das schimmelt jetzt schon das fünfte Mal, kam immer die gleiche Baufirma und hat sofort gestrichen. Der Schimmel kam aber wieder, war auch klar, weil der Grund des Schimmels wurde nicht behoben. Irgendwann war mir die Sache dann zu, habe ich dann meine Miete gekürzt, gesagt, so ist nicht, jetzt spare ich das Geld an. So, jetzt passiert Folgendes, der muss Gerüste aufbauen, diese Firma ist wieder da. Ich gucke mir die Gerüste an, was sehe ich? Das läuft überhaupt nicht. Durch Zufall kenne ich jemanden von der Steuerfahndung. Ja, und setze ihn darauf an. Der, komm bitte vorbei, erklär uns, was da los ist. Ich da hingegangen, denen das erklärt. Ich so, pass auf. Diese Firma macht mit Schwarzarbeitern auf diesen Baustellen Arbeiten, führt sie Arbeiten aus. Der Herr Pfeiffer, dem die Gebäude gehören, lässt sich das als förderndes Geld vor den Steuern gutschreiben und schon ist der Kreis geschlossen. Und die Steuerfahndung guckt eben nicht hin. Nicht? Also das war das. Die dürfen da gar nicht hingucken. Ganz kleinlaut haben die gedacht, ja, dann müssen wir wohl was tun. Ich so, ja, was haben wir denn? Wir haben Schwarzarbeit, wir haben definitiv Steuerhinterziehung. Betreiben von illegalen Baustellen, wir haben, was war das noch? Ach so, ja, Import von illegalen Einwanderern, ne? Also die hatten hier diese Werksverträge von den Polen. So, na, ich kannte den nun, ne? Und der musste mir dann von der Steuerfahndung durch zufällig ganz kleinen Leute sagen, ja, das können wir beantragen da mal was. Mhm, das ist leider unsere Realität in Deutschland, die wissen das genau.
Ja, ja.
Die wissen das.
Es läuft einfach schon so viel schief, man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen soll, ne?
Genau, ja, natürlich, ne? Also ich komme aus Kiel, ich habe durch Zufall hinten ein bisschen so einen Einblick hinten herum, weil, ja, möchte ich nicht ausführen. Aber es ist erschreckend, es ist wirklich erschreckend, weil man sich fragt, das kann doch nicht sein, dass so etwas offenkundig, also da muss man ja nicht, das Genie sein, um sowas nicht zu durchschauen. Ja, wenn fünfmal die gleiche Firma anrückt, ich meine, ich habe den Prozess auch gewonnen, na, Haus hoch, ganz kleinlaut wurde der, nicht? Ich hatte das Gefühl, als ich bei der Steuerfahndung saß und ich den da, ne, die saßen da selber, ach du Scheiße, jetzt haben sie uns erwischt, so ein Mist.
Ja.
so ernsthaft, ich will so Na, also die hatten nur Pech, weil ich schon mit der Berufsgenossenschaft halt irgendwie das Gerüst bemängelt hatte und nun war das Ding halt nun mal gemeldet und auch gleich mit da. Aber da steht man selber und man merkt dann auch, wie die Behörden so auch sich so ein bisschen ertappt fühlen. Ja, stimmt eigentlich, das ist ein bisschen komisch, ne? Ja, das ist ein bisschen komisch. Mhm. So viel dazu. Ne? Nehmen wir das mit der Datensicherheit. Ja, also nochmal so. Haben Sie sich jemals gefragt, wo Ihre Karten hergestellt werden? Also Bankkarten, Gesundheitskarten, SIM-Karten?
Wo die herkommen? Ja, natürlich wahrscheinlich in China, aber...
Nee, nicht. Das ist ein großer Irrglaube. Nein. Wir bauen die für China. Ja, da sind wir ganz freigebig. Also es gibt so ein Konsortium, ne? Also jeder vertraut diesem Konsortium, PSM steht auf den Triebwerken und diese Triebwerke, die an unseren Flugzeugen, diese Firma ist halt Safran und die hat unter anderem auch 2005 SIM-Karten, Bankkarten, Gesundheitskarten für Deutschland, Europa, ganze Welt hergestellt. Die haben auch noch alles andere gemacht, dazu sage ich jetzt lieber nichts. Aber allein die Tatsache, dass unsere Gesundheitskarten dort mit allen Daten hergestellt wurden, ist alleine schon ein Skandal. Der Wert seit 2005, keiner redet drüber, ne? Nur um jetzt den Bogen wieder auf das Eingang, So schlimm ist es eigentlich. Wir haben unsere Daten verkauft.
Ja, Moment, ja, aber jetzt auf der Gesundheitskarte werden ja bestimmte Daten gespeichert, aber die sind ja dann erst nach, die werden ja dann erst nach der Herstellung draufgespielt.
Das ist wie so eine SD-Karte. Das ist auch so ein kleines Betriebssystem drauf.
Das stimmt nicht. Die Programmierung fand vor meinen Füßen statt. Ich habe nämlich in dieser Firma gearbeitet.
Ja, aber was ist da der Datenskandal? Erklär mir das mal, Ulrich.
Der Datenskandal ist folgendes. Daten damals, dass die alleine die Programmierung musste, also dieser Plug, der da eingebaut wird, der muss programmiert werden. Ja, und der geht natürlich, wurde bei uns in der Firma programmiert. Also ich kann die Maschine zeigen, die wird von Mühlbauer gebaut. Die geht natürlich irgendwann in die Postkarten und wird verschickt. Danach kommt nichts mehr mit Programmierung. Also die Maschine, da stand ich auch. Stand die Adresse des Betreffenden drauf und dann ging diese Gesundheitskarte zu diesem Menschen. Danach ist nicht mehr viel mit Programmieren, sehen wir ein, nicht? So, also das geht nicht. Was noch viel schlimmer ist, ist, dass dort schon damals ein Modul verbaut war in den Maschinen, wo sogenannte NFC-Chips, Folien, ja, heute sind sogar Chips, das sind zweifache Folien, Emitter, einmal eine Emitterfolie, einmal eine Antenne. Und jetzt können Daten auch angehängt werden. Das heißt, heute ist man nicht mehr in der Lage zu überprüfen, welche Daten werden einem angehängt. Und das ist ein Skandal. Das heißt also, auch Ihre Gesundheitskasse müsste man, also jeder müsste seine Gesundheitskasse fragen, welche Daten sind auf meiner Karte, wie kann ich das kontrollieren? Ja, und das wird schon unmöglich sein, weil...
Aber diesen Auskunftsanspruch hat man doch.
Den hat man, aber man wird keine Antwort kriegen, weil technisch ist diese Antwort unmöglich.
Okay, aber ich verstehe immer noch nicht, wo der Skandal ist. Also die Firma stellt die Karte her, vielleicht wird die Karte komplett geliefert mit unprogrammierten Chip. Der Chip wird programmiert, da wird ein Verschlüsselungsverfahren oder sonst irgendwas draufgebaut. Es wird in dem Fall der Name draufgedruckt von der Person. Es wird wahrscheinlich der Name auch schon mal grundprogrammiert auf der Karte.
Das findet alles bei dem Rüstungskontakt.
Genau, und dann geht die Karte zum Kunden und dann geht er zum Arzt irgendwann, dann kommt irgendeine neue Information, schreibt der Arzt mit seinem Lesegerät da drauf.
Das Protokoll ist schon drauf. Und das Problem ist, wir haben zwei. Wir haben ja einmal den Plug, das ist dieses goldene Ding. Das ist sicher, das ist
Puckel. Genau.
Genau, und da bin ich auch dafür. Und da könnte man auch sagen, hey, was kann da? Na, habe ich ein Lesegerät für. Aber der NFC-Chip, der arbeitet berührungsfrei.
Genau, das heißt, aber der stört auch nicht. Also mich stört das jetzt nicht.
Ja, der hat nur einen kleinen Nachteil. Wenn man es jetzt böse Menschen geben würde, könnte man den nutzen. Das heißt also, man könnte das Protokoll auslesen und ich könnte jetzt Ihnen Daten anhängen.
Ja, ja, und das ist schon klar. Aber da gibt es ja für solche Fälle gibt es ja solche Schutzhüllen, wo man die reinstecken kann, damit man die Karten nicht programmieren
kann. Und wenn die Gesundheitskasse jetzt sozusagen Daten dort anhängt, ne, also nur mal so, unsere Smartphones sind heute auch in der Lage, diese Karten zu sehen, und zwar jede. Die können das sehen.
Die können die sehen, aber halt nicht auslesen, weil die Daten verschlüsselt sind.
Die können die sehen, die können aber nicht manipulieren, die können sie nicht
auslesen. Genau, weil ihnen das Passwort fehlt oder der Zugriffscode oder sowas. Genau.
Das ist da nicht drauf.
Deshalb ist die Frage, wo da der Skandal ist. Den sehe ich jetzt noch nicht.
Es wäre eigentlich gar nicht erlaubt gewesen, dass diese Karten in die Privatwirtschaft kommen. Das ist schon alleine der Skandal. Also die Gesundheitskartenproduktion hätte immer bei den Krankenkassen bleiben müssen. Und zwar getrennt von jeglichem anderen. Und das ist ein Skandal.
Okay, aber der Punkt ist doch der, die Karte wird doch nur roh hergestellt. Da wird der Chip programmiert, der Name wird draufgeschrieben, der Name wird wahrscheinlich auch reinprogrammiert und dann geht die Karte ja zur Versicherung. Die Versicherung schickt dann dir die Karte oder der Dienstleister schickt sie direkt zu dir. Aber die anderen Informationen, die kommen ja dann erst später auf die Karte drauf. Und es ist doch gut, wenn die Gesundheitsinformationen auf der Karte an sich sind und nicht irgendwo in der Cloud gespeichert sind zum Beispiel.
Das ist noch viel schlimmer. Die Frage ist, wie kann ich kontrollieren, dass mir keine Daten zusätzlich angehängt werden, ja, weil es eben technisch möglich ist, und oder auch gelöscht werden. Ne? Also das wäre jetzt das Gegenpol. Ein böser Mensch stellt sich hin, ja, und hat einen EMP-Impuls, ne? Der ist nicht weit, aber er kann sozusagen jetzt alle Daten löschen. Der ist verantwortlich.
Mhm. Gut, aber gibt es denn nicht eine Software, ich hatte mal was gehört, dass man die Gesundheitskarte auch zu Hause mit einem entsprechenden Lesegerät auslesen kann, um seine Daten zu sehen, die drauf sind.
Ja, vom NFC-Chip oder von dem Plug?
Naja, was ist ein Plug? Also du redest, der NFC, achso, der NFC-Chip, das ist ja nur eine Empfangseinheit, der quasi den Zugriff darauf ermöglicht. Nee, ne?
Heute nicht mehr. Das waren die frühen. Na, wir kennen das von der Ladendiebstahlsicherungsgeschichte. Na, die nächste Stufe war halt facettierte. Das ist sozusagen wie
ein... Aber der NFC-Chip, der NFC-Chip, der steuert die Antennen an. Und der steuert, der macht das NFC-Protokoll und von dort geht's dann, der liest dann quasi den Chip aus und sendet die Daten über Funk. Alternativ kann man sie über die Kontakte sozusagen auslesen. Aber der Datenbestand ist ja der gleiche.
Ja, das ist eben die Frage. Und darum geht's. Ist es wirklich der gleiche?
Ja, und und da ist halt die Frage, wo ist da der Skandal? Also persönlich muss ich sagen.
Der Skandal ist eigentlich, dass das für mich sozusagen technisch nicht nachvollziehbar ist und es eigentlich auch unseren Datenschutzrichtlinien widerspricht, weil wenn ich das nicht kontrollieren kann, wer mir was anhängt. Also es kann auch, jetzt sage ich mal so, Ihre Bank Ihnen Daten anhängen über Ihre Kreditfähigkeit, ja, und das nächste Mal gehen Sie in den Laden oder, na, und diese Schattendaten, die jetzt technisch möglich sind,
ja,
die finde ich verwerflich.
Aber man kann ja bei solchen Sachen, kann man ja bei der Bank, als auch bei der Schufa oder zum Beispiel, eine Auskunft bekommen und dann weiß man, was alles über einen gespeichert ist und kann auch sagen, falsche Sachen kann ich löschen lassen.
Weiß die das überhaupt? Wie gesagt, wir reden hier über technisch. Ich höre nicht in der Datensicherheit, dass wir überhaupt über die NFC-Technik reden. Na, die Nearfield, na, also ich, nur mal so, dass... Ne, das
ja, also die NFC-Technik heißt ja nur, dass man den Chip kontaktlos per Funk aus, das ist wie WLAN sozusagen, ja, dass man von da aus auf seine Daten zugreifen kann und nicht die Karte in einen Kartenleser reinstecken muss. Das ist ja jetzt kein neuer Chip in gewisser Weise, also dass da nochmal zusätzliche Daten gespeichert sind. Das ist quasi nur ein Funkprotokoll wie WLAN. Aber der Punkt ist da, ich sehe den Skandal nicht, weil ich persönlich würde sagen, es ist gut, wenn die Daten auf meiner Karte sind, als wenn sie irgendwo in der Cloud gespeichert sind. Ich würde sogar vielleicht...
Wenn ich wüsste, dass ich die Kontrolle dieser Daten hätte, dann würde ich da mitgehen. Lieber auf der Karte als in der Cloud. Wir werden sowieso nicht verhindern können.
Ja, aber wenn deine Bank speichert, dass der Ulrich dreimal am Tag am Bankautomaten gewesen ist, dann hast du darauf auch keine Daten. Ich meine, wenn du mit einem Unternehmen einen Deal machst, mit einer Krankenversicherung oder irgendwas anderem, dann speichern die natürlich auch Daten, die sie speichern dürfen über dich. Und die müssen die dann halt unbedingt rausgeben sozusagen, ja, beziehungsweise die speichern die halt um...
Das ist ja auch ein Ort, die haben sie ja auch sowieso, ja.
Ja, aber die Frage, um das mal jetzt so mal irgendwie mal so einen Schlussstrich zu ziehen, weil das haben wir jetzt alle verstanden, die Frage ist doch letztendlich, kann man da was gegen machen oder gibt es da Alternativen oder gibt es keine? Das ist ja die Frage.
Ja, und vor allem, ja gut, man könnte auf die Gesundheitskarte verzichten, auf diese digitale Speicherung. Die Frage.
Ja, das heißt, man könnte, die muss ja haben. Du kannst dann ja einfach sagen, ich mach da nicht mit. Brauchst du ja die Krankenkassenkasse, Karte brauchst du ja.
Ja, und die zweite Zusatzfrage, ganz kurz,
Ulrich. Dass es eine Rückfallebene gibt, ne? Dass wir nicht diese Rückfallebene, ich habe auch nichts gegen die digitale Welt. Mein Gott, warum reden wir jetzt, warum habe ich sie gefunden? Nicht? Ich bin auch in der digitalen Welt. Auf jeden Fall kann man nicht verteufeln, werden wir immer brauchen. Wir sollten nur uns sensibilisieren. Ja, und ich denke manchmal...
Jetzt ist die Frage, Ulrich, die Frage ist, gab es denn schon einen in der Presse dokumentierten Fall, wo die Gesundheitskarte manipuliert worden ist, wo zum Beispiel per Funk Informationen draufgeschrieben sind, dass der Patient XY zum Beispiel Krebs hat oder Daten abgerufen worden sind? Mir ist da gar kein Fall bekannt bis jetzt.
Es gibt Manipulationen und was viel schlimmer ist,
kannst du mal ein Beispiel mal nennen? Dann kannst du mal irgendwann ein Beispiel nennen von so einer Manipulation, über die berichtet worden ist?
Da verweise ich auf den Computerclub, wie heißt das? CC2TV. Die müssen jetzt gerade die Konferenz gehabt haben. Da gibt es eine Menge.
CC2TV ist was anderes. Du meinst den Chaos Computer Club, meinst du wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Und deren Channel heißt CC2TV. Deswegen, also ich möchte
nicht. Nee, CC2TV, das ist eine Nachfolge von dem WDR Computer Club. Das weiß ich zufällig.
Kann sein. Ja. Aber das geht um diese Konferenz.
Das war der Chaos Computer Club. Über die Hacker-Konferenz vom Chaos Computer Club. Genau. Jetzt muss man dazu sagen, der Chaos Computer Club ist mittlerweile eine total linksgrün versiffte Bratzenveranstaltung.
Leider sind sie inhaltlich, machen sie manchmal allerdings sehr gute Arbeit.
Ja, wenn ich da mir ab und zu mal ein Video auf YouTube anschaue, da sehe ich irgendwelche Leute, die irgendwelche Mickey-Maus-Ohren tragen oder irgendwelche Gender, keine Ahnung, welches Geschlecht die haben. Ja. Also da muss man ganz ehrlich sagen, kriegt man das Kotzen, wenn man sich das ganzen Kack anschaut, ja, auch die Themen. Und da natürlich kann ich einen Funkchip mit irgendwelchen Attacken angreifen per NFC und kann auch eine Verbindung herstellen etc. Aber die Frage ist, konnten die denn etwas manipulieren? Konnten die Daten abrufen? Ja? Und,
ich denke, das ist auch noch nicht das Problem. Und ich denke, es ist zum Glück noch nicht das Problem, dass das Sport wird, weil es auf andere Weise, Art und Weise ja noch viel einfacher ist.
Ich denke mal nicht, dass man den NFC auslesen kann. Also man kann ihn zwar schon auslesen, aber da steht nicht viel drin.
Also noch nicht. Ne? Aber ich sag's nur, wenn wir technisch...
Ja, wo dann ist die Frage, ich verstehe natürlich, dass man Bedenken hat und dass man die auch entsprechend äußert. Man muss deswegen auch nicht gleich zu technikfeindlich sein, aber der Punkt ist, du machst jetzt natürlich ein großes Fass auf, Ulrich, aber wir haben jetzt gerade festgestellt, es gab bisher noch gar kein solches Problem.
Na, noch zum Glück. Ich hoffe auch nicht, dass da mal so viele Daten raufkommen. Ja, das, also ich weiß nicht, was da jetzt drauf ist. Das hängt ja jetzt erst an, dass diese Technologie benutzt wird. Mhm. Ich gehe noch nicht mal davon aus, na, dass die überhaupt schon verbreitet ist. Ja, ich wusste nur, dass diese Module da installiert sind und was damit technisch möglich ist und welchen Schindluder damit man treiben könnte.
Viel gefährlicher ist, wenn du deine privaten Fotos zum Beispiel auf eine SD-Karte oder einen USB-Stick schreibst und dann verlierst du den irgendwann und dann kann den jeder Idiot lesen, weil du ihn nicht verschlüsselt hast, während da bei der Gesundheitskarte da eben Schutzmaßnahmen drin sind. Verstehst du das? Dann sind deine privaten Pornofotos vom Urlaub mit der Freundin plötzlich...
Komm, mach die Bilder weg.
Die können ja hochattraktiv sein. Bitte mach den Ulrich nicht schlecht. Der Ulrich ist bestimmt hochattraktiver Typ.
Es geht auch gar nicht darum... Bitte nicht falsch verstehen, es geht gar nicht.
Mach doch mal irgendwann wieder ein anderes Thema. Mir geht das auch im Sack jetzt langsam. Ich hab da lange.
Ja gut, aber man muss auch mal akzeptieren,
ja, das schon, aber nicht jetzt so eine Stunde über was.
Eine Stunde, sind das 20 Minuten. Okay. Ulrich, also erzähl mal kurz deinen Punkt noch zu Ende.
Weil ihr dreht euch ja im Kreis, es kommt ja immer wieder, an der gleichen Stelle raus.
Ich komme aus Kiel und das wäre jetzt vielleicht mal ein Thema. Nicht? Also ich meine, wir können viele Themen, ich habe mich auch in die Epstein-Akten, wie dicht wir da dranhängen, wird unsere Politik in der nächsten Zeit noch sehr beeinflusst und da kann man sich auch langsam schon mal drauf vorbereiten, wir hängen so tief drin.
Wieso, war der Klingbeil auf der Insel oder was? War der Klingbeil auch beim Epstein auf der Insel?
Nö, aber nur mal so, die Flenderwerft Lübeck hat schon 1980 Kaffee-Jachten gebaut. Khashoggi, ne, steht in den Epstein-Akten. Diese Yachten wurden bewaffnet schon damals. Wer hat damit zu tun gehabt? Barschel. Ja, was kommt danach?
Also ja, gut, aber das ist ja im letzten Jahrtausend gewesen. Das hat ja auf die heutige Politik keinen Einfluss mehr.
Wer weiß, ob Friedrich Merz da war.
Ja. Ja,
natürlich, das hat Einfluss.
Hat der Epstein hat aber auch gesungen.
Khashoggi gebaut, für Abramowitsch, für Gates. Das sind Waffenhändler gewesen, das sind die Kinderschänder.
Ja, aber diese Epstein-Akten sind ja jetzt schon seit langem draußen und ganz ehrlich, irgendwie haben alle Journalisten gesucht, was gibt's da Schlimmes? Da wurden ein paar Fotos gefunden, wo der eine auf dem Boden kriecht und der andere hat irgendwie so ein... aber letztendlich muss man doch ganz ehrlich sagen, aus den Epstein-Akten kam doch überhaupt nichts Skandalöses bei raus. Da war kein einziges Pimmelfoto von irgendeinem Politiker dabei oder sowas.
Nee, das nicht. Das, was dort sich sozusagen im Hintergrund befindet, das ist jetzt, ich sag mal nur so, was ist mit Pedidi gelaufen? Was ist mit Weinstein gelaufen? Und da ist schon so eine rote Linie drin. Ja, diese Geschäftsmodelle, die hatten, und da gibt's ja vielfältige. Nehmen wir die Corona-Krise, ne? Die war.
Ja, aber pass auf, Heinz, Ulrich, Entschuldigung. Der Punkt ist doch, es kam doch jetzt wirklich nichts Weltbewegendes aus den Epstein-Akten bisher raus. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe da schon gar kein Interesse mehr dran, weil das war doch dort, da haben alle gedacht, oh, jetzt kommen die Epstein-Akten, jetzt geht's los, jetzt kommen riesige Skandale. Da kam ein bisschen heiße Luft, mehr war da nicht.
Das wird auch so sein. Und das im Endeffekt ist das nicht auch die Bestätigung dessen, was wohl also was definitiv klar ist, ist ja, was gewesen ist. Ja, und was ist gewesen? Es ist zum Beispiel Liza Bonet gewesen. Es ist gewesen, wie heißt er hier, Bill Cosby. Das sind ja alles
auch Fälle.
Aber haben die mit Epstein was zu tun?
Ja, ja, natürlich.
Inwiefern?
Ja, ja.
Bill Cosby ist doch damals deswegen was vom damals
war verurteilt worden. Ist doch eine ganz alte Kamelle.
Ja, ja.
Heidi Klum.
Ja, aber Heidi Klum, was hat die gemacht? Hat die da rumgefickt oder was war?
Die war auch damit bei, ja. Wie tief die da drin steckt, da...
Ja eben, und das ist der Punkt, das ist ja der Punkt, Ulrich. Da ist nur heiße Luft, da ist nichts. Die Epstein-Akten sind langweilig.
Man steckt da nicht drin.
Ich würde es mir wünschen, Ich habe mich jetzt seit ungefähr durch P. Didi da eingearbeitet, ich spreche gut Englisch und bin eigentlich in Englischen...
Ja, aber kannst du uns dann wenigstens irgendeinen konkreten Skandal nennen, den du da rausgefunden hast, wenn dich da eingearbeitet hast? Außer, dass bestimmte Namen genannt werden und irgendwas drin ist, aber gibt's irgendeinen handfesten Skandal? Ist vom Friedrich Merz ein Pimmelfoto aufgetaucht? Oder hat der Friedrich Merz irgendwie auf ein Kinderfoto onaniert oder sonst irgendwas?
Nein.
Ja, da gut, okay, dann ist uninteressant.
Das ist das. Die haben Geschäftsbeziehungen.
Ja, und das ist ja auch nicht verboten.
Gar nichts Verwerfliches.
Okay,
diesen Generalverdacht.
Oh, jetzt mach doch mal, ey, was habt ihr heute wieder für Themen drauf, ey?
Ja, wir gehen halt durch die volle Brandbreite.
Es gibt da hinten eine dunkle Ecke und diese dunkle Ecke, die gibt es.
Okay, aber ja, bisher muss ich sagen, also dunkle Ecken hin oder her, aber mich bin von den Epstein-Akten enttäuscht. Also da sind ja alle aufgesprungen und bisher ist nichts rausgekommen, außer ein bisschen was. Ja,
also ne? Tode Motten.
Ja. Also gibt es vielleicht bessere Sachen, die man lesen könnte. Aber gut, jeder wie er Geschmack hat. Ne?
Ja, wenn man sich das mit diesen Pizzen anguckt und so weiter und so fort, ich denke, da steckt leider was hinter. Ja
was denn? Was? Also das ist jetzt, du kommst jetzt wieder so einer Geschichte wie mit der Gesundheitskarte. Da steckt was dahinter. Dann haben wir festgestellt, es gab noch gar keinen einzigen Missbrauch der Gesundheitskarte. Du konntest jedenfalls keinen nennen. Und was in den Epstein... dass in den Epstein-Akten irgendwas dahinter steckt, aber da frage ich doch, haben doch jetzt alle Journalisten reingeguckt in die Epstein-Akten und es kam nichts Interessantes bei raus, also da steckt auch nichts dahinter dann.
Also es gibt eine, warte mal, wo ist denn das, aber das ist auch wirklich,
wen betrifft denn das jetzt, sag ich mal, welche Auswirkungen hat das jetzt auf uns, jetzt mit diesen Epstein-Akten, das würde mich mal interessieren.
Keine Naja, wir werden auch erfahren.
Also Ulrich, ich glaube, du hast Freisprechen an oder hast das Telefon irgendwie weit weggelegt?
Was geht da jetzt, wenn da jetzt irgendwas rauskommt, wie auch immer, haben wir dann da einen Nachteil durch? Also wir drei jetzt zum Beispiel. Oder alle,
die hier umschätzen. Ich hoffe, dass die Leute halt so ein bisschen aufwecken, dass man dann mal auch mal in seine Ecke guckt.
Warum? Ja. Wenn wir da gar nicht von betroffen sind, sollen wir da in die Ecke gucken.
Dann ist es eben so. Na, aber wenn sie so, also nur mal so, was ich, ja, also was war das vor 14 Tagen? Da habe ich auch gedacht, so nee, ist nicht toll, was ich da gesehen habe. Da sehe ich hier einen alten, verwarbten, weißen Sprinter nachts um 23:30, ja, so halb und halb, ne, mit drei Sitzbänken, hinten voller Kinder drin, die alle nicht glücklich aussahen. Durch Zufall konnte ich da reingucken und sah halt einen ganzen LKW voller Kinder. Und der Fahrer war wohl gerade unterwegs, was weiß ich. So, und das sah irgendwie nicht nach Familie aus. Und da gehen bei mir so ein bisschen die Alarmsignale hoch. Und das ist solche Strukturen à la Detru gibt, das müssen wir ja wohl nicht bezahlen.
Moment, und den Sprinter hast du auf der Straße gesehen?
Genau.
Kann das sein, dass es irgendwie ein Kindergarten war, der zusammen mit dem Bus ins Kino gefahren ist, oder?
Nachts um halb zwölf, ich muss dazu sagen, das ist das Schlimmste, bei uns ist das schlimmste Haus, was es gibt, das Bohlenhochhaus, da gibt es sogar eine NDR-Doku. Also davor parkt eigentlich kein rechtschaffender.
Ja, und hast du die Polizei dann gerufen?
Was hast du denn unternommen da?
Was hast du unternommen? Kam das SEK? Was ist passiert?
Ja, ich habe es dann gemeldet danach, nicht? Aber es ist...
Du bist also so ein Melder sozusagen, ne?
Aber es ist halt eben... Es macht keinen Spaß.
Ja, was kam aus der Meldung raus? Wurde dann gestürmt, das Auto? Und waren das dann alles rumänische Kinder, die zur Schlachtung oder zum Blutlassen geführt werden sollte? Von der
Ich bin dann vorbeigegangen und bei mir fiel der Groschen erst später. Und da dachte ich auch so, da war das schon zu spät, hätte er ja auch nicht stehen bleiben können. Na, das wäre ja ein bisschen verdächtig.
Ja, was für ein Groschen denn? Was fiel denn da? Versuch mal zusammenhängend irgendwie eine Situation.
Was kam bei raus, genau? Also,
was kam bei raus? Fragen wir
mal. Aufgefallen, oh Mensch, da hast du ja was Komisches gesehen.
Was kam dabei raus? Das hast du jetzt schon erzählt. Was kam dabei raus?
Ja, gar nicht. Ich konnte es ja nicht melden. Da war es zu spät.
Okay. Gut, aber es gab dann auch keine Meldung, dass irgendwie Kinder vermisst werden oder sonst
was. Es ist mir danach aufgefallen und ich so, ja, eigentlich hätte ich es wohl melden müssen. Also was ich mal gemacht habe, ist tatsächlich auch so eine Situation. Da habe ich gesehen, wie irgendjemand nachts in so einem dreckigen Sprinter, vielleicht bin ich deswegen noch so ein weißer Sprinter, da hat er auf einen Stapel Fahrräder noch ein Fahrrad draufgeschmissen. Und dachte, das ist nicht in Ordnung. Das habe ich gemeldet und das hat auch was gebracht und das hat, ich glaube, in Hamburg 3600 Fahrräder und in Kiel irgendwie 60 Fahrräder zurückgebracht. Na, also die haben sich alle gefreut. Na, das war tatsächlich alles ein ganzer LKW. Gute Tat, ne? Ja, ein ganzer LKW mit gestohlenen Fahrrädern.
Fahrräder sind sehr wichtig, Heinz. Also gerade Lastenfahrräder sind die Zukunft unserer Wirtschaft. Da muss man dazu sagen.
Ja. Also ich kenne alleine 3 Leute in Kiel, die aufgrund dieser Meldung ihre Fahrräder wiedergekriegt haben. Ja. Durch Facebook. Na, die haben sich so gefreut. Ich so, ja, war das da vorne? Ja, genau. Na, und danach, aufgrund dieses Fahndungserfolgs, haben sie dann in Hamburg nochmal einen Ring hochgenommen. Und das ist dieses typische, das war so ein Umladefahrzeug. Ne? Da waren, und dabei habe ich sie gesehen. Nachts kam so ein anderes Fahrzeug und da haben sie von dem, das war so ein kleiner G2 Pritschenwagen und haben das dann umgeladen in diesen Kastenwagen, damit auch die GPS-Antennen nicht senden können. Ne? Deswegen immer so ein geschlossener Kastenwagen. Und das habe ich halt durch Zufall gesehen. Und durch Zufall also kam die Polizei auch sofort, ne? Die war also wirklich eine Polizeiarbeit vom Feinsten, ne? Also wirklich, da kann man nicht anders sagen. Die angerufen, die so, jo, alles klar, können Sie uns die Nummer geben? Ich dachte, ja, gleich, Moment, ich habe hier Gäste zu Hause, ich gehe wieder zurück. Ne? Ich rufe sie gleich an und bin dann wieder zurück und hatte vorher sogar noch gesehen, dass die Täter um die Ecke kamen und konnte eine Täterbeschreibung schon mal abgeben. Ja, und bin dann wieder auf den Parkplatz gegangen und ich wollte gerade die Nummer durchgeben, da stand auch schon ein Streifenwagen neben mir und die Notrufzentrale hat angerufen. Und dann meinte ich zu dem Streifenwagen, wissen Sie, die sahen so aus, als wenn sie mit was fertig sind. Ich schätze, die kommen gleich wieder. Wir sollten uns hier ganz schnell verpissen und das hier observieren. Und naja, die das dann auch eingesehen, gesagt, getan, 20 Minuten später, ich sitze zu Hause, wieder das Telefon, können Sie mal vorbeikommen? Ich so, ja, du. Und jetzt, das erste Mal in meinem Leben, 4 Fahrzeuge, gefühlt 30 Polizisten, 3 Dezernate, 2 Verdächtige festgenommen und alle grinsen 360 Grad. Ne? Also Zacker hat man nicht so oft.
Ja, und die Täter, die Leute, die festgenommen worden sind, waren Fachkräfte aus dem Orient oder wo kamen die her?
Nee, das war Essen. Estland, Lettland, da die Ecke.
Aha.
Na, die haben wahrscheinlich, die anderen, die haben, also die Fachkräfte, die haben meinen Prototypen auf dem Gewissen, die Schweine. Na, sowas, also wirklich Ehrloses.
Fahrrad-Prototyp oder Porsche?
Ja, so eine Art Porsche und den hat man mir geklaut, den ich vor 25 Jahren gebaut habe.
War das so ein hochgetuntes Lastenfahrrad mit tiefer Gelegung und so Zeugs?
Ein Downhill-Bike, das gerade zu einem E-Bike umgebaut wurde und dieses Fahrrad. Na, das war sozusagen der erste Prototyp, hat es nur 3 von gegeben und ich Idiot, ich muss da was sagen. Ich lasse ihn unabgeschlossen morgens um 10, nur ganz kurz, na, Brötchen, nur ganz kurz, nicht mal 20 Sekunden. Es war keiner auf der Straße, aber eine Falsche muss dabei gewesen sein. Und meine Vermutung ist, daneben ist so ein afrikanischer Import-Export-Laden und da stehen immer irgendwelche Leute und ich schätze mal, die warten nur auf so eine Situation. Aber das ist eine reine Vermutung jetzt, Freunde. Ne? Könnte auch irgendein Durchgeknallter sein. Ne? Aber das Witzige war, ich war so genervt und die Welt ist bis heute noch nicht kaputt. Und dann meint ein Kumpel von, du, geh doch mal hier, Schützenpark, wo die ganzen Junkies sind. Ne? Frag die doch mal, ob die was wissen. Und ich so, ich kann doch nicht zu den Leuten gehen, so die bringen mich um. Also so. Und ich so, naja gut, scheißegal. Na, jeder kennt ja so diese komischen Junkie-Plätze halt, ne?
Ja. Darf ich ganz kurz unterbrechen?
Ja.
Ich verabschiede mich, mein Tag war lang.
Jidochen, danke sehr.
Und danke. Bis demnächst, ne?
Ja, ciao. Danke. Bis demnächst. Ja. Tschüss, ciao.
Ja, ich will mich auch abmelden. Ne?
Ich möchte das auch nicht weiter ausführen. Das Witzige war, die Junkies, die kannten mein Fahrrad.
Nächste Woche wieder, ne?
Okay, gut, ne? Schönes Wochenende. Tschüss, ciao.
Ciao.
Ciao. Ja, hallo? Ulrich, ja, jetzt sind wir ganz alleine, hallo.
So, nur mal so, der Witz war, dass die, ich zeige Ihnen den Junkies, jetzt ist er jetzt abfällig, meint das Bild von den Fahrrädern und jetzt sagen die, hey, wir kennen dich doch, du bist doch der Rambauer, der klaut denn dein Bike? Das geht ja gar nicht, wir hören uns um. Das fand ich so ein bisschen, okay. Na, das war schon ein bisschen rührend.
So. Ja.
Jetzt möchte ich aber auch abschließen. Ich denke, ich habe genug gesagt. Ich komme da gerne nochmal wieder. Ich habe den Kanal abonniert. Und
alles klar. Ja, Ulrich, war interessant. Ich kann dich noch nicht so richtig einschätzen. Also bist jedenfalls auf alle Fahrradfahrer, ne? Und hast ein Auge drauf, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Das,
Also so möchte ich nicht da eingehen. Diesen Eindruck möchte ich nicht machen.
Nee, ich finde es auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich meine, es passieren heute so viele schlimme Dinge und das ist dann schon cool, wenn man auch die Polizei anruft und die dann tatsächlich auch zum Beispiel diese Fahrraddiebe erwischt.
Also, das mit denen, ne? Also ich bin der Letzte, der jetzt die Idee, wir sind ein Punchparker, ne? Also wenn ich das schon höre, dann drehe ich durch. Aber na, es gibt eben Sachen, dass da würden andere Menschen überhaupt nicht sehen. Na, also das mit den geklauten Fahrrädern, da wäre wahrscheinlich auch 100 Leute dran vorbeigefahren, hätten sich keinen Kopf gemacht, ist dann halt eben so gelaufen und dann sollte man das auch melden. Ne? Oder Bauvergehen, kann ich auf den Tod nicht ab. Das würde auch niemanden sehen, wenn Gerüste falsch aufgebaut sind. Ne? Wir regen uns immer nur auf, wenn die dann umkippen. Das, ja, es will keiner gewesen sein. Ja, ja, genau.
Ja.
Na, ja. Das ist okay. So, ich möchte jetzt auch abschließen.
Alles klar. Also Ulrich, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Und
danke.
Danke. Okay. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao.
So, jetzt sind wir schon ganz alleine. Es ging jetzt ganz, ganz schnell. Jetzt machen wir eins. Ich spiele Musiktitel und mal schauen, wenn noch jemand anrufen möchte. Dann talken wir natürlich weiter. Und ansonsten machen wir Schluss. Also jetzt dann anrufen. Telefonnummer lautet 0651 4686333. Also wenn noch jemand anruft, dann talken wir noch. Ansonsten machen wir Schluss. Und jetzt noch, ja, vielleicht schon zum Schluss ein letzter Song.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais.
So, bei D-Live meckert man über die Musikauswahl, bei YouTube spekuliert man darüber, was es bei dem Song geht. Also ich habe den bei YouTube entdeckt, der geht dort momentan viral und ist bei vielen Shorts, die mir so angezeigt werden, plötzlich die Hintergrundmusik. Papa Ute, also mit O-U-Tai geschrieben, T-A-I, von der Gruppe Chill 77, genau. Und gibt's aber unter mehreren Interpreten bei dem Musikdienst. Ist irgendwie jetzt gerade im Kommen und dachte ich mir, das spiele ich jetzt mal, um einfach mal den... Aber ich sehe schon, die Musikkenner sind nicht so weit ausgeprägt hier. Ist jedenfalls afrikanischer Soul und ich fand ihn ganz gut. Der geht echt ins Ohr. Wir haben es hinter uns gebracht, würde ich sagen. Denn wir machen Ende, Schluss. Egal, wie die Musikauswahl nun gewesen ist. Ich danke fürs Dabeisein. Nächsten Freitag hören wir uns natürlich wieder, 21 Uhr. Und dann mal sehen, ob wir dann auch wieder irgendwas Neues spielen können. Und dem einen wird es gefallen haben, dem anderen vielleicht weniger. Egal, dafür sind wir da. Und Ende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine gute Nacht. Schlaf gut, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss.